Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Stopp, Lob und Cappuccino. Nico und ich sitzen uns heute nicht wie gewohnt gegenüber. Wir sehen uns auch nicht über Kamera, sondern wir telefonieren, da ich nämlich gerade in Berlin bin und wir das technisch diesmal anders lösen mussten. Also falls wir uns heute auch irgendwie dazwischen quatschen, dann wisst ihr schon mal, woran das liegt, weil wir uns diesmal eben nicht sehen können. Nico hat mich gerade eben schon im kurzen Vorgespräch gefragt, wie es mir geht nach dem Medienspiel gestern. Und jetzt frage ich ihn immer live hier auf Sendung sozusagen. Da stelle ich die Frage zurück. Nico, wie geht's dir?
Ja, hallo erstmal. Genau, du bist ja gerade beruflich in Berlin und deswegen machen wir das hier sozusagen remote. Ich habe nur ein bisschen Muskelkater im Arsch. Ansonsten fühle ich mich eigentlich gut. War gestern ein besonderes Medienspiel, weil wir mal seit langem wieder in der Halle gespielt haben. Daher wahrscheinlich auch der Muskelkater. Ich bin es nicht gewohnt gewesen, in der Halle zu spielen, aber ansonsten geht es mir gut. Und bei dir?
Bei mir auch alles super. Ich habe keinen Muskelkater, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich kein Doppel mehr gespielt habe, sondern nur ein Einzel. Du hast ja noch ein Doppel, ein intensives Doppel dranhängen müssen. Leider kam es dann zu meinem Doppel gar nicht mehr, weil es schon vorher entschieden war und wir dann ja schon durch waren sozusagen.
Genau.
Aber wir haben ja schon lange auch kein Update mehr gegeben zu unserem Medienspiel, zu unserer Medienspielsaison und wie es bei uns läuft. Bei uns wäre die Saison in, sag ich mal, in so zwei Phasen aufgeteilt. Wir haben ja die ersten drei Spiele Anfang Mai gehabt und haben ja da innerhalb von einer Woche unsere drei Spiele gehabt. Und dann ging es ja jetzt erst im ja, Mitte Juni weiter, sage ich mal. Und wie war das denn für dich, Nico, wenn du das mal jetzt ganz normal einordnen musst oder wenn du jetzt mal zurückblickst? Ich meine, wir haben noch ein Spiel vor uns nächsten Sonntag, ein letztes, aber was ist denn so dein Fazit zu der Saison und vor allem, wenn du diese zwei Phasen so berücksichtigst, sage ich mal?
Ja, haben wir, glaube ich, ja schon in einem anderen Podcast drüber gesprochen, diese ersten drei Spiele, die dann immer halt von 7 Tagen waren, weil wir hatten ja Sonntag, Donnerstag und dann wieder Sonntag. Der Donnerstag war ja ein Feiertag. Das ist für berufstätige Leute wie wir, das ja bei den Herren 30 dann meistens alle sind, ist das eigentlich schon einfach viel zu hart, weil ja, man ist die Belastung natürlich nicht gewohnt. Man kommt aus der Wintersaison Anfang Mai. Man hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, viel schon auf Sand zu spielen. Einfach, das Wetter war ja auch im Ende April einfach super schlecht, super kalt, super viel Regen. Und deswegen habe ich das als sehr hart empfunden. Und ja, ich sehe es auch aus sportlicher Sicht als total, sag ich mal, kontraproduktiv, da drei Spiele in einer Woche zu machen, weil man hat ja noch nicht mal die Gelegenheit, und das haben wir ja auch schon gesagt, zwischendurch nochmal großartig zu trainieren, weil man regeneriert ja nur in der Zwischenzeit in den Pausen. Das heißt, trainieren meine ich, man hat ja nicht mal die Möglichkeit, ein Doppel zu üben oder sonstiges. Und natürlich, die Punkte, die wir auch schon angesprochen haben, ist, wenn sich einer mal verletzt, sei es auch nur eine Blase, ja, oder eine solche Sachen, der fällt halt dann, so schnell kannst du halt dann wahrscheinlich nicht regenerieren oder wenn du mal, keine Ahnung, noch nicht so bei 100% bist, das wird halt in einer Woche sehr schwer, das aufzuholen. Dafür hatte man dann jetzt dann diese 3, 4 Wochen Pause, 4 Wochen waren es sogar, in der man sich halt, ja, man hatte mal Zeit ein bisschen zu trainieren, auch vielleicht der ein oder andere hat dann die Verbandsmeisterschaften gespielt, die ja traditionell in dieser Phase sind. Das haben ja auch einige bei uns getan und ja, dann ging es wieder weiter im üblichen Rhythmus. Ein Spiel jeweils sonntags und ja, man hat gemerkt, dass ja, wir gut im Schlag sind alle. Also wir haben als Team, finde ich, diese Saison sehr gut gespielt. Wir haben jetzt aktuell 4 Siege und 2 Niederlagen. Gestern leider knapp verloren. Das war ja so ein bisschen das Aufstiegsspiel. Wenn wir gewonnen hätten, hätten wir nochmal die Möglichkeit gehabt, rein rechnerisch zumindest, um den Aufstieg in die Bundesliga zu spielen. Das haben wir leider gestern nicht geschafft. Das war sehr knapp, aber ich denke, unterm Strich muss man sagen, haben wir vielleicht verdient verloren, wenn man das so sagen kann. Die waren einfach vielleicht gestern das kleine Stück besser. Und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen können wir sehr, sehr, sehr zufrieden sein mit der Saison, wie wir sie gespielt haben. Das ist so mein Fazit. Und
Ja, glaube ich, kann ich so unterschreiben. Ich glaube, das Schöne ist auch bei unserer Mannschaft mal wieder gewesen, so dass wir mit 7 Spielern an den Start gegangen sind und wir keine großartigen irgendwie Verletzten hatten oder Ausfälle hatten, sondern mit denen 7 Mann super durchgekommen sind und da gut aushelfen konnten. Und auch unserer Philosophie treu geblieben sind, dass wir mit einer Mannschaft in die Saison reingehen und auch mit der Mannschaft durchziehen. Und ich finde, das zahlt sich am Ende der Saison immer aus, weil einfach ein super Teamgeist entsteht in so einer Mannschaft, ne? Wenn man auch irgendwie Woche für Woche dann miteinander trainiert, und dann auch in die Spieltage so reingeht und jeder sich verpflichtet und verantwortlich fühlt und dann ja, entsteht einfach so ein ganz besonderer Teamgeist. Ich finde, das hat man gestern auch wieder ganz besonders gespürt, dass halt alle total heiß waren. Diese kleine Chance, die wir hatten, um noch Erster zu werden, hat man gespürt, dass jeder die irgendwie wahrnehmen will und alle, jeder nochmal alles reingelegt hat. Und jeder fühlt sich, glaube ich, dann mehr verpflichtet, auch dann vorher viel zu trainieren, alles für die Mannschaft zu geben, wenn du weißt, deine Position zählt. Ich meine, jede Position zählt immer, aber ich meine, dass du weißt, du wirst eingesetzt und du hast du wirst dein Spiel haben, und wirst nicht ersetzt durch, weil vorne vielleicht doch mal eingekaufte Spieler reinkommen und du hinten rausrutschst und die wichtigen Spiele dann gar nicht machst. Und ich finde, das spürt man dann immer ganz extrem und es bilden sich dann einfach schon solche, ja, so kleine Rituale, sage ich es mal, ne? Also hat man jetzt ja auch bei uns gesehen, von Spieltag zu Spieltag merkst du, wie sich schon das Warmmachen so etabliert hat. Wir haben
Ja,
dann,
ja.
Felix und ich, meistens waren wir so ein bisschen, haben wir ein bisschen länger gebraucht zum Warmmachen, waren noch ein bisschen laufen und sind dann, haben euch dann quasi auf dem Trainingsplatz, auf dem Einspielplatz abgelöst, während ihr euch schon eingespielt hattet. Und so entstehen dann während im Laufe der Saison solche kleinen Rituale, und die schweißen dann zusammen, finde ich. Das hast du halt nicht, wenn du jede Woche ein durchgemixtes Team hast und neue Leute auf dem Platz stehen, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass man vielleicht zu viele Leute hat und durchrotiert oder dass man halt punktuell eingekaufte Spieler einsetzt. Und dann rutschen dann wieder zwei aus dem Team raus. Und das finde ich eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Und zeigt sich dann, besonders in solchen Spielen, dass dann der Zusammenhalt stark ist. Und dann beispielsweise kann man dann bei uns auch noch den Patrick als super Beispiel hervorheben, der eigentlich für das Spiel gestern, also wir haben in Karlsruhe gespielt, was von Mainz schon eine Ecke weg ist und vor allem für Patrick sehr weit weg ist, weil Patrick ja aktuell oder jetzt wieder in Bielefeld wohnt und dadurch schon gesagt hat, boah, das Karlsruhe-Spiel, da extra hinzukommen, für ihn ein Riesenaufwand sein. Und er war ursprünglich gar nicht eingeplant gewesen, aber dadurch, dass Patrick einfach so eine Bank ist auf seiner Position, haben wir ihn nochmal gefragt in der Woche vorher, hey, guck mal hier, wir haben jetzt die Chance, vielleicht nochmal was zu reißen. Ist es nicht doch möglich, dass du kommst? Und er hat dann sofort sich ein Hotel und einen Zug gebucht und ist dann gekommen. Und ich glaube, das spricht dann dafür, dass dann einfach so ein, ja, so ein, im Laufe der Saison so ein Teamgeist entstehen kann, dass dann wirklich alle versuchen, alles möglich zu machen.
Ja, da kann ich nur unterschreiben. Also erstens mal, dass der Patrick da diese Reise dann auf sich genommen hat. Und ich glaube, das machst du natürlich auch nur, wenn du halt sozusagen von der ersten Sekunde an bis ja zum Aufstiegsspiel halt alles miterlebt hast und dann jetzt nicht und die Mannschaft so zusammengeblieben ist. Das unterschreibe ich auch. Ja, ich stimme dir auch überein, dass da sich gewisse Rituale bilden und ja die Mannschaft sich halt einspielt. Das hat man, finde ich, die Saison auch wieder gemerkt. Wir hatten super, super enge Spiele und ja, man kann sich halt darauf verlassen, dass man sich halt gegenseitig da unterstützt und dass man, ja, wie du sagst, jede Position ist wichtig und man kann sich jetzt auch nicht zurücklehnen und sagen, ach, das passt schon so ungefähr, sondern da muss halt jeder seinen Beitrag dazu leisten. Genau.
Und vielleicht auch noch eine witzige Geschichte zum gestrigen Spiel, weil auch einer von uns aus unserer Mannschaft, der Markus, der hat, glaube ich, eine ziemlich anstrengende Woche, eine beruflich ziemlich anstrengende Woche gehabt und hat, glaube ich, zwei ganz verrückte Tage hinter sich, Freitag und Samstag, an denen er sehr lange arbeiten musste, einmal bis 2 Uhr morgens und am Samstag und Sonntag bis 3 Uhr morgens, also war um 3 Uhr morgens erst im Bett und ist dann morgens dann angetanzt und nach Karlsruhe gefahren und hat dann als ja einer der wenigen sein Einzel gewonnen und wirklich ein super Match gespielt. Also das ist manchmal auch ja Wahnsinn, was die Spieler auf sich nehmen oder was die dann auch plötzlich dann, wenn man vielleicht auch mal müde ist und vielleicht im Kopf gar nicht da ist, was es auch freisetzen kann, ne, fand ich. Also es ist ja so, wenn man sich zu sehr vorbereitet und das zu ernst nimmt alles, dass man dann vielleicht manchmal auch ein bisschen zu verkrampft ist. Und das war, glaube ich, genau das Gegenteil diesmal, ne? Der Markus war so fertig und so platt und hat, glaube ich, nur einfach sich gefreut, dass er jetzt einfach auf dem Platz stehen kann und nicht arbeiten muss. Und plötzlich hat er seine beste Saisonleistung gebracht. Also manchmal ist auch verrückt einfach der Sport. Fand ich bei gestern auch einfach ein
Ja, auf jeden
ganz
Fall
interessantes und verrücktes Beispiel.
kann man auch nur den Hut vorziehen. Also wie gesagt, halt die harte Woche und dann nachts um 3 ins Bett und keine Ahnung, morgens schon um 7:30 Uhr wieder aufstehen, losfahren. Also Respekt dafür. Ja, man sagt, ich habe immer das Gefühl, es macht halt allen Spaß. Und jetzt war natürlich so die Konstellation, die Sterne standen halt so, dass der Traum nochmal mit der Mannschaft ohne, muss man ja einfach auch mal dazu sagen, ohne Verstärkung, ja, also wir spielen ja wirklich ohne Verstärkung. Eins der ganz wenigen Teams bei uns in der Liga, die keine eingekauften Spieler haben, ja. Bad Ems ist noch eine andere Mannschaft, die das nicht hat. Dass wir da die Möglichkeit hatten, nochmal um den Aufstieg mitzuspielen mit einem Sieg jetzt gestern gegen Karlsruhe. Das hat natürlich dann, glaube ich, nochmal einfach alle motiviert und ja, es hat leider nicht geklappt, aber ich glaube, die Enttäuschung hält sich auch in Grenzen. Also bei mir zumindest natürlich ist man enttäuscht, wenn man verliert. Ich habe ein Einzel, wie ich finde, sehr unglücklich verloren. Aber unterm Strich war der Gegner auch einfach dann verdientermaßen besser. Wir hatten viele enge Matches gestern und ja, wir sind jetzt 2-4 aus den Einzeln. Hätten wir ein 3-3 gehabt, dann glaube ich, wäre noch viel mehr drin gewesen, ja. Aber gut, man kann
Ja,
es nicht,
auf jeden Fall.
genau, man kann es nicht.
Aber wie war es diese Saison? Bevor wir jetzt auf das Spiel nochmal eingehen, weil du hast ja schon gesagt, es war ein besonderes Spiel, weil wir ja auf die Halle switchen mussten. Wie waren diese ersten 6 Spiele für dich? Weil du hast ja auch schon mal in dem Podcast, in dem wir vor der Saison gesprochen haben, gesagt, dass du eigentlich immer viele Matches brauchst, um reinzukommen. Bist ja, glaube ich, sehr gut, sehr früh reingekommen. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal deine Saison, deine Spiele so ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht auch, was du in der Zwischenzeit, in dieser Pause gemacht hast, ob du trainiert hast und was du gearbeitet hast, wie du das für dich genutzt hast.
Ja, also man merkt natürlich, also was halt, dass ich wusste, und das war bei mir immer der Fall, ich brauche immer viele Matches, um reinzukommen, um meinen Rhythmus zu finden. Das hatte ich die letzten Jahre einfach auch durch meine Handgelenksverletzung einfach wenig. Ich habe natürlich auch, ich möchte nicht alles darauf schieben, ich habe auch dann auch nicht viel gemacht, weil mir so die Lust gefehlt hat. Das hatte ich jetzt dieses Jahr nicht. Es ist, glaube ich, man muss einfach körperlich für Tennis einfach topfit sein, also im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ich habe das schon gemerkt, dass ich die ersten 3 Spiele mich schon vor, ich war eigentlich ziemlich gut vorbereitet. Die haben mich jetzt körperlich nicht so krass mitgenommen. Natürlich ist man die nächsten 1,5 Tage schon echt platt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es gemerkt habe, oh, ich bin jetzt hier kurz vor einer Verletzung oder sonstiges. Spielerisch war da immer noch Luft nach oben. Ich habe die ersten 3 Spiele, denke ich, wirklich gut gespielt. Das habe ich ja 2-1, bin ich aus dem Einzelnen raus, also 2 gewonnen, 1 verloren. Das, was ich verloren habe, war sehr eng, aber da war bei mir so ein bisschen der Akku auch leer. Abgesehen davon, dass mein Gegner auch verdient gewonnen hat, das möchte ich immer da betonen, ja, dass es einfach besser war. Aber wenn ich da vielleicht ein paar Matches mehr habe, dann denke ich, kann ich das auch gewinnen auf jeden Fall. Und jetzt die letzten 3 Spiele, da muss ich sagen, das war, habe ich ziemlich solide gespielt eigentlich. Nach der Pause des ersten Matches habe ich knapp, aber sage ich mal souverän gewonnen. Das war ein gutes Spiel. Der hat ähnlich gespielt wie ich. Das heißt, da habe ich ein bisschen Rhythmus verloren, sage ich mal. Aber ist halt so. Dann das zweite Spiel. Das war vielleicht der vermeintlich Schwächste da, als wir gegen SAFO Frankfurt gespielt haben, aus der Mannschaft. An dem Tag zumindest. Da habe ich dann recht deutlich gewonnen. Der wurde mir nicht so richtig gefährlich. Habe ich aber auch solide gespielt. Und halt, wie gesagt, gestern, bevor wir da vielleicht mal intensiver auf dieses Finale eingehen gleich, war das halt unglücklich knapp verloren. Ist halt so. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, der hat in den Momenten dann einfach besser gespielt. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe einfach weiter viel körperlich gearbeitet, im Rahmen der Möglichkeiten, der Zeit, die man halt zur Verfügung hat. Das heißt, ja, irgendwie Ausdauer auch geschaut, dass man das nicht verliert, aus den Augen verliert, Krafttraining gemacht und ich habe versucht halt viel, ja, Matches zu spielen, Punkte zu spielen und ja, an solchen Sachen, also jetzt gar nicht so spezifisch irgendwas, keine Ahnung, das war so meine Vorbereitung und ja, das ist bisher ganz gut aufgegangen, ja. Und bei dir?
Also ich habe mir dieses Jahr, habe ich mir echt schwer getan mit diesem Einstieg, dass es so früh war und wir dann in dieser einen Woche diese 3 Spiele hatten.
Na, du warst
Ich
die
glaube, ich
Woche auch
hätte
noch
dieses
vorher
Jahr echt
angeschlagen, ne? Das war halt das Problem.
ja, genau, ich war die Woche vorher krank. und habe das dann schon gemerkt. Wir kamen aus Kroatien zurück. Wir hatten, glaube ich, nicht ein Training oder beziehungsweise ich hatte nicht ein Training, in dem es mal nicht geregnet hatte. Also ich hatte mich, glaube ich, 3, 4 Mal zum Matchen verabredet und es hat nicht einmal geklappt, weil es immer schlechtes Wetter war. Das heißt, ich bin letztendlich dann ins erste Medienspiel rein, ohne nochmal mich vorher auf den deutschen Boden, sage ich mal, richtig vorbereiten zu können. Und dann eben, wie gesagt, das war ich auch noch ein bisschen angeschlagen, aber habe dann trotzdem gut gespielt. Ja, der andere hat verdient gewonnen im Match-Tiebreak. Dann mein zweites Match konnte ich den Match-Tiebreak gewinnen. Und beim dritten Match, das war ein paar Tage später, habe ich dann körperlich schon gemerkt. Also ich war dann so ein bisschen angeschlagen, einfach. Ich hatte einfach Schmerzen in der Hüfte und habe gedacht, okay, scheiße, so
Ja.
100% fit bin ich einfach nicht. Und das hat mich dann auch extrem genervt. Und habe dann in der Zwischenzeit wirklich viel versucht, körperlich nochmal zu arbeiten und vor allem viele Matches zu spielen. Also ich glaube, ich habe dann in dieser freien Zeit 6 Matches gespielt mit den unterschiedlichsten Leuten, also wirklich auch mit sehr starken Leuten hier aus unserer Umgebung und aus unserem Verein und habe auch wirklich dann immer ein tolles Match gespielt. Also nicht nur einen Satz, sondern habe wirklich versucht, das immer fertig zu spielen.
Ja.
Und das hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Da habe ich dann schon gemerkt, als ich dann ins nächste Match rein bin, als er die zweite Hälfte der Saison anfing, dass ich mich deutlich, deutlich besser auf dem Platz fühle. Konnte dann auch die ersten beiden Spieltage gewinnen und ich war da echt sehr zufrieden mit mir, weil ich hatte wirklich sehr, sehr gute Gegner in Position 1 und habe dann gestern leider knapp im Match-Break verloren. Da gehen wir ja gleich noch ein bisschen drauf ein. Ich hatte mit dem Felix aus unserer Mannschaft kurz darüber gesprochen, weil er meinte, er hätte von außen den Unterschied gar nicht so krass gemerkt, aber ich selbst habe den extrem gemerkt. Mein Spiel, wenn ich das vergleiche, der erste Teil der Saison und dann zum zweiten Teil der Saison, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht für mich, wie ich spiele. Aber
Ja.
interessant auch, ne, dass man es von außen gar nicht so wahrnimmt, aber als selbst als Spieler nimmt man das extrem
Ja,
wahr,
das kennen ja
wie man sich
wahrscheinlich
fühlt auf dem
viele,
Platz.
viele, die hier auch zuhören, dass man selbst auf dem Platz sich total unwohl fühlt und hat gar kein Gefühl und sagt selbst sich, oh, die Vorhand, die geht oder die Rückhand oder der Aufschlag, der geht nicht dahin, wo ich hin will. Und von außen sieht es so aus und da sagen andere, es sah doch super aus. Und man selbst sagt so, nee, da hat von A bis Z irgendwie gar nichts zusammengestimmt. Also das eigene Gefühl und von dem, was man von außen sieht, das stimmt manchmal auch überhaupt nicht überein.
Ja,
Kann
absolut.
man sich täuschen, ja.
Aber das hat mir dann auch wieder gezeigt, ne? Also ich meine, wir sind natürlich auch so klassische, sage ich mal, Medienspieler geworden, die halt nur in der Sommersaison ihre Spiele machen und halt dann keine Turniere mehr spielen im Winter, ne? Was eigentlich blöd ist oder schade ist, weil das geht halt schnell verloren, diese ganze Matchpraxis und alles, was man sich dann irgendwie jetzt Stand jetzt, ne, in der Saison erarbeitet hat,
Ja, genau.
das geht dann meistens verloren. Da habe ich gemerkt, wie wichtig es aber ist, dass man einfach in der Zeit oder viele, viele Matches spielt und vor allem, dass man Matches spielt auf seinem Niveau auch, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja.
Das sieht man ja auch bei uns in der Mannschaft. Also wir haben natürlich bei uns, wie in jeder Mannschaft das so ist, von Position 1 bis Position 6 natürlich irgendwann dann halt ein kleines Gefälle drin. Und da ist natürlich so, dass wenn wir jetzt als Team trainieren, dass es ja wie in den meisten Teams und so ist, dass jetzt vielleicht Position 6 vielleicht manchmal ein bisschen ja, sich vielleicht schwerer tut gegen die vorderen Positionen. Und wenn man da jetzt matcht, dass es schon sehr deutlich sein kann. Und wenn man natürlich dann viel miteinander trainiert, dann ja, mag vielleicht auch der Schwächere glauben, dass es super ist, mit Besseren zu trainieren, aber letztendlich auf dem Platz, bei den Medienspielen, spielst du gegen dein Niveau. Und das musst du auch üben. Ja.
Ja,
Und das habe ich extrem gemerkt, dass ich
ja.
einfach auch gegen Stärkere mal spielen musste, um auch mal in ganz andere Situation auf den Platz zu kommen. Dass ich mal in der Defensive bin, dass ich mal richtig ja, in die Ecken rennen muss und vielleicht auch mal Punkte abwehren muss, weil das ist letztendlich das, was man an Position 1 dann halt auch kommt. Ne? Also dann hast du halt wirklich richtige Brocken da
Ja.
und das musst du auch vorher einfach mal üben. Und genauso, das habe ich auch in unserer ganzen Herren 30-2 und halt eben auch unserer Position 6 gesagt, die müssen auch Matches spielen, untereinander, gegeneinander und nicht dann eben nur gegen Stärkere. Fühlt sich vielleicht besser an, wenn du halt gegen Stärkeren spielst und denkst, wow, das ist alles schneller und ich spiele dann automatisch besser und das ist ein super Training für mich. Aber eigentlich müssen die genau diese Matches spielen untereinander. Und gegen einen spielen, der vielleicht ja auch mal einen Ticken schwächer ist, dass wenn das die lernen, auch die Punkte fertig zu spielen. Also unterm Strich ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man einfach Matches auf seinem Niveau spielt, als Vorbereitung für so eine Runde. Das habe ich wieder extrem gemerkt,
Ja,
dass das ganz, ganz wichtig ist.
das kann ich nur bestätigen, ja, dass man einfach guckt, ja, in seiner Spielstärke gerne mal stärker, mal auch schwächer, weil du wirst ja natürlich nicht immer in den Medienspielen immer genau dein Pendant finden. Aber wenn du halt nur gegen bessere spielst, dann bist du ja selbst meistens auch nur in der Defensive. Und wenn du
Genau.
halt gegen einen spielst, dann bei Medienspielen, der schwächer ist, dann bist du dann meistens derjenige, der in der Offensive ist. Und dann passieren halt die Fehler, weil du nicht weißt, wie du den Punkt fertig spielen sollst.
Ja, und noch eine Sache vielleicht, die mir extrem aufgefallen ist in der Saison, vor allem eben bei den Senioren. Also wenn ich dann halt gucke, Herren 30 oder auch weiter nach oben, 40, 50er, die da wirklich gut spielen, in den Ligen, das sind die auch unglaublich fit sind.
Ja.
Also, dass du da glaubst, dass du da durchkommst, nur weil du halt ein bisschen Tennis spielen kannst und talentiert bist, vielleicht in der aktiven Zeit ein guter Spieler warst. Das kannst du lange kompensieren, aber irgendwann reicht es nicht mehr. Also, du musst
Ja,
körperlich einfach,
auf den
umso älter
vorderen
du wirst, desto
Positionen nicht.
stärker.
Genau, auf den vorderen Positionen
Ja.
geht das nicht. Da musst du die Kombination haben, du musst gut Tennis spielen können und du musst auch einfach in der Lage sein, in der Lage sein, zwei Sätze durchzuspielen, also fit zu sein, du musst fit sein. Hinten raus, ja, schaffst du es, wenn du sehr guter Tennisspieler bist, auch das einfach mit deiner spielerischen Qualität, den zu schlagen, ohne dass du jetzt komplett austrainiert sein musst oder sehr, sehr fit sein musst. Das kriegt man dann vielleicht noch hin. Natürlich, wenn du dann selbst spielschwächer bist, dann geht es auch wieder ums Körperliche, ja. Also man merkt einfach, die Tennisspieler in der Liga, in der wir jetzt sind, also in der Regionalliga, die sind schon alle fit. Also wir hatten jetzt da keinen dabei, wo ich sage, okay, der hat nach einem Satz, war bei dem Schicht im Schacht. Hatten wir keinen. Das
Ja,
war.
aber teilweise halt wirklich extrem fit. Also da war ich wirklich echt beeindruckt. Da waren Jungs dabei, die waren 36, 37, 38 und die waren topfit. Aber ich dachte, wow, also wirklich Respekt. Respekt, und ich meine, das sind ja auch keine Tennisprofis, sondern die haben alle halt ihre Jobs
Ja,
und
da weißt du,
arbeiten und haben
genau, wie.
wahrscheinlich teilweise Familie und haben jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, Tennis zu spielen.
Dann weißt du
Die waren
auch,
unglaublich fit.
wie viel Arbeit da reingesteckt wird. Ja, ist ja auch schön, dass jemand sich sagt, ja, das investiere ich dann ja, es macht mir Spaß und ich investiere das, um meinen Sport noch auf dem Niveau ausüben zu können, auf dem ich das gerne machen möchte. Und da kann ich auch nur einen Hut vorziehen. Da waren wirklich einige dabei, da wo man wirklich sagen kann, da kann man sich nochmal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, auf jeden Fall. Weil gerade im aktiven Bereich ist natürlich so, dass meistens junge Kerle oder Mädchen, die halt einfach ihr Jugendtraining haben, 3, 4, 5 Mal die Woche und halt dann dadurch halt einfach im Schlag sind und fit sind. Ja, aber
Ja,
ich
und
glaube,
dazu noch das Konditionstraining,
zeigt.
was hier heute auch Standard geworden ist. Das hatten wir in unserer
Genau,
Generation halt
genau.
überhaupt nicht, ne? Also.
Und das zeigt sich dann halt, finde ich, wenn du halt dann eben nicht mehr in diesem Trainingsrhythmus und Struktur drin bist und alles auf eigene Faust machst, da zeigt sich dann wirklich, wer ist, sag ich mal, diszipliniert oder wer hat wirklich Bock da drauf und macht was dafür?
Ja. Da gebe ich dir recht. Ja, vielleicht.
Aber ja, lass uns doch vielleicht mal genau, oder hast du noch irgendwas dazu zu
Nee,
sagen?
gar
Ansonsten
nichts.
würde
Ich
ich
hab da.
vorschlagen, wir gehen mal ein bisschen auf das Spiel. Ich kann dir eine ganz kurze Zusammenfassung geben aus der ersten Runde. Also wir sind da, wie gesagt, in Karlsruhe haben wir gespielt und es war sehr schlechtes Wetter angekündigt. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir vielleicht direkt in die Halle gehen, aber wir haben noch draußen gestartet und da hatten wir zwei sehr enge Matches. Eins konnten wir für uns entscheiden, also der Markus, von dem wir eben schon erzählt haben, und dann der Martin an Position 6, der ganz, ganz knapp verloren hat. Er hatte gesagt, ich habe leider nichts vom Match gesehen, ich glaube, du hast mehr gesehen, aber er sagt im Nachhinein, er hat sehr viele Chancen auch leider liegen gelassen, da wäre mehr drin gewesen. Und Felix hat sehr, sehr glatt verloren gegen einen, gegen den er auch letztes Jahr schon verloren hat. Das war aber auch wirklich ein super, super guter Spieler. Ich denke, der hätte auch bestimmt ein, zwei Positionen weiter vorne spielen können. Somit sind wir 1-2 aus der ersten Runde raus. Und da Felix Match so schnell ging, hat Patrick an Position 3 dann deutlich vor uns beiden angefangen. Und das ging dann auch ganz schnell, weil nach 2-1 im ersten Satz hat der Gegner dann verletzungsbedingt aufgegeben. Das heißt, wir hatten dann unseren zweiten Punkt und dann standen noch unsere beiden Matches an. Du an Position 5, ich an Position 1 und wir haben noch draußen dann zeitgleich angefangen, wirklich zeitgleich.
Genau, ja.
Und ich glaube, wir beide haben bei 2-1 mussten wir unterbrechen wegen Regen.
Genau.
Richtig? Bei dir war es auch 2-1.
Ja, 2-1 mussten wir, wurde es dann einfach das Wetter so schlecht, dass wir, es hat die ganze Zeit schon genieselt, ne? Also es war von vornherein, von 10 Uhr an, von 11 Uhr an war das immer die Plätze auf der Kippe, mal sage ich mal. Also der hat kein Wassertropfen mehr hätte mehr ausgereicht, hätte er vertragen. Und ja, 2-1 sind wir dann beide in die Halle und das war auch keine andere Möglichkeit mehr. Es hat ja ab dem Zeitpunkt eigentlich durchgeschüttet. Und dann ging es in die Halle und es war eine ich würde mal sagen, abgesaugte Granulathalle. Vielleicht, da lagen noch ein paar Körnchen rum von dem Granulat, aber bei mir war jetzt nicht viel drauf. Das kommt mir auch eigentlich entgegen. Das heißt, man ist da nicht so rumgerutscht. Die Halle war in Ordnung. War halt so ein Granulat, ne? Ich weiß nicht, wie dein Platz war.
Ja, genau, sehr ähnlich. Also es war so, wie soll man es beschreiben? Es war eine Halle mit zwei Plätzen, aber die Plätze waren dann doch wieder getrennt voneinander, also wie zwei unterschiedliche Hallen. Bei mir aber sehr ähnlich. Also ein abgesaugter Granulat, in den Ecken war ein bisschen Granulat. Dadurch, dass man ja aber eh sehr nah an der Linie steht und jetzt nicht unbedingt sehr, sehr weit in die Ecken laufen muss, war das kein Problem. Also es war eigentlich ein gut zu spielender Platz.
Ja.
Wie war das denn für dich, diese Umstellung? Ja, ist ja auch sehr, sehr ungewöhnlich oder sag ich mal, nicht einfach, ne? Wenn man halt anfängt, ein Match draußen, dann eine Unterbrechung hat, hast dann eine lange Pause. Wir hatten bestimmt eine halbe Stunde Pause und sind dann in die Halle. Man spielt sich immer neu ein, startet bei einem Spielstand schon und muss plötzlich auf einem anderen Belag spielen. Wie war das für dich?
Ja, ich glaube, es ist natürlich irgendwo von Vorteil, wenn man die Halle kennt und weiß, was da für ein Belag ist, weil natürlich die Hallenplätze spielen sich auch alle anders. Das darf natürlich immer nie eine Ausrede sein, aber ich glaube schon, dass es ein gewisser Heimvorteil ist. Für mich ist es so, dass ich eigentlich ganz gerne in der Halle spiele. Für mich ist die Umstellung von Sand in die Halle eigentlich immer gar kein Problem. Und das war gestern auch nicht der Grund, warum ich jetzt verloren habe, dass ich jetzt sage, oh, ich bin jetzt hier auf dem Hallenboden und ich habe keinen Ball getroffen. Das ist nicht der Fall. Umgekehrt wäre es für mich viel schlimmer. Also wenn wir die ganze Zeit in der Halle spielen würden und dann würde einer sagen, ey, wir machen jetzt mal hier, weil schönes Wetter ist, wir gehen mal raus und spielen auf Sand, das wäre für mich eine Katastrophe. Da würde ich mich richtig unwohl fühlen. Aber so kann ich immer sagen, von Sand auf Halle für mich kein Problem. Natürlich, wenn man die Halle kennt, ist es vielleicht ein bisschen leichter. Man weiß, wie da die Bälle abspringen. Ist natürlich auf jedem Belag halt ein bisschen anders, wenn es nicht gerade ein Hardcourt ist, ja. Aber im Großen und Ganzen ist mir jetzt die Umstellung nicht so schwer gefallen. Das Einzige, was ich fand, die Halle, die war super niedrig. Ja, also ein Lob war
Ja,
schon echt
total. Konnte gar kein
schwierig.
Lob spielen.
Konnte eigentlich fast kein Lob spielen. Ja, aber gut, wer in der Halle anfängt, viel rumzuloppen, glaube ich, der hat auch da einfach schon viel falsch gemacht. Das ist mir nur beim Doppel aufgefallen, dass die Halle super niedrig war, weil ich ganz gerne mal so ein Lob spiele als Return. Das ging gar nicht. Ja, also ich konnte ihn gar nicht loppen. Weil da musste ich den auf Kante genäht unter das Hallendach spielen, das ging gar nicht. Ja.
Und wie sah denn der Spielverlauf aus, beziehungsweise
Ja,
das Ergebnis?
genau, deswegen habe ich vorhin gesagt, also ich habe wirklich gegen den richtig Starken gespielt. Ich finde, das war vielleicht der beste Gegner der Runde für mich an der Position. Ein Linkshänder wieder, ich habe ja dieses Jahr wieder nur gegen Linkshänder gespielt, fast. Also ein Linkshänder. Und wir haben ja die ersten zwei, drei Spiele draußen gespielt. Da war das schon, die ersten drei Spiele, da war das schon sehr umkämpft, die ersten drei Spiele. Und dann sind wir in die Halle gegangen. Und ja, ich habe bitter verloren. Also ich habe 4-2 im ersten Satz geführt, in der Halle mit einem Break vor, habe den Satz dann verloren und habe im zweiten Satz sogar 5-2 geführt und hatte bei 5-3 sogar Satzball, eigener Aufschlag und habe es nicht hingekriegt, den Punkt dann zu holen. Also den habe ich irgendwie auch bitter verloren. Und dann habe ich die restlichen Spiele halt, irgendwie waren die alle so knapp und immer knapp, knapp, knapp und habe dann beide Sätze einfach verloren. Das war echt bitter. Dass ich nicht einen Satz gewonnen habe und dann im Matchbreak ist ja immer alles drin. Muss ihm aber auch lassen, dass er es einfach dann wirklich gut gespielt hat. Teilweise geniale Bälle, von mir teilweise vielleicht auch mal nicht konsequent genug. Also es war, glaube ich, auf Messerschneide, und ich habe halt gestern den Kürzeren gezogen, aber ich sag, er war halt, keine Ahnung, wenn man Punkte gibt, war er bei 9,5 von 10 und ich war bei 9,2 so ungefähr. Also es war echt super knapp und ja. Ärgerlich, dass ich nicht wenigstens einen Satz gewonnen habe und dann Matchbreak, sage ich, ist alles drin. Ja.
Ja, bei mir war, glaube ich, ein relativ, ja, relativ ähnlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, wir haben ja, wie gesagt, draußen gestartet und ich habe die ganze Zeit schon so ein bisschen aufs Wetter geschielt und habe gehofft, habe vorhin den Regenradar geguckt, dass es noch so lange wie möglich draußen funktioniert, weil ich schon beim Einspiel gemerkt habe, okay, mein Gegner ist ein großer Typ, der super, super stark aufschlägt und sehr, sehr Zug, einen sehr großen Zug zum Netz hat. Und ich glaube, die Bedingungen, dieses Feuchte und so ein bisschen, war sehr windig und auf so einem langsamen Boden, hätten da, glaube ich, halt eher zugesagt, weil ich habe dann auch schon in den ersten drei Spielen den super, super viel laufen lassen und das habe ich gemerkt, das hat ihm nicht gepasst. War überhaupt nicht sein Spiel. Und auf so einem langsamen, nassen Boden kannst du jetzt auch nicht groß was im Aufschlag. Also den kannst du sehr leicht entschärfen, sage ich mal. Deswegen habe ich gehofft, dass wir noch lange, lange draußen spielen können. Leider ging es dann aber nicht mehr. Da sind wir in die Halle. Da wusste ich schon so, boah, das wird ein harter Brocken. Das kommt dir auf jeden Fall entgegen. Aber ich muss ja sagen, ich habe auch in der Vergangenheit immer super gut auf Teppich gespielt. Ich mag das gerne. Ich habe meine besten Ergebnisse eigentlich auf dem Teppich geholt. Von daher war ich jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, das ist aussichtslos, aber ich dachte mir, für ihn ist es deutlich besser auf jeden Fall.
Ja.
Haben dann, wie gesagt, bei 2-1 sind wir in die Halle und ich konnte dann bei 4-3 konnte ich dann einen Break machen zum 5-3 und habe es dann durchserviert, den ersten Satz. Das ging dann irgendwie relativ, ja, ich saß dann auf der Bank und dachte so, okay, das ging jetzt irgendwie relativ easy, der Satz. Und dachte so, okay, mal gucken, wie es weitergeht. Der hat sich dann aber nochmal deutlich gestiegen, vor allem was den Aufschlag anging. Also der hat mir dann wirklich im zweiten Satz, habe ich in seinen Aufschlagspielen vielleicht insgesamt 4 oder 5 Punkte nur geholt.
Ja.
Weil er einfach super, super stark aufgeschlagen hat dann. Und ich hatte dann einfach einen Moment im zweiten Satz, da habe ich am Aufschlag einfach nachgelassen zum Ende hin. Habe einfach nicht mehr so viele freie Punkte im Aufschlag bekommen. Mir hat ein bisschen die Power einfach im Aufschlag gefehlt, die am Anfang noch da war. Habe dann einfach ein blödes Break bekommen zum 3-5, also genau gleicher Spielverlauf oder Satzverlauf. Ja, und dann waren wir im Match-Tie-Break. Und auch da relativ eng begonnen. Ich glaube, bei 2-3 habe ich dann ein dummes Mini-Break bekommen.
Ja.
Was heißt dumm? Er hat einfach gut retourniert, hat lange retourniert, war ein Ballwechsel und hat den Punkt gewonnen. Und er hat dann einfach bei seinem Aufschlag nichts zugelassen. Also hat mir keinen leichten Punkt gegeben, und hat dann einfach das ganz solide runtergespielt, sodass einfach ich am Ende dann den Match-Break deutlich und klar verloren habe. Und geht dann auch so in Ordnung. Er hat dann einfach zum Ende des Matches dann einfach dann stärker gespielt als ich. Und hat einfach dann mit seinem Aufschlag, das ist, glaube ich, dann immer das Entscheidende auf so einem schnellen Belag, ist dann einfach der Aufschlag und der Return. Und er hat einfach besser aufgeschlagen, viel stärker als ich. Und hat dadurch dann einfach dann am Ende verdient gewonnen,
Ja.
würde ich mal so sagen. Was natürlich bitter war, weil da haben wir insgesamt 3 Matches knapp verloren, die wir hätten alle auch gewinnen können, weil wir waren entweder Match-Tiebreak oder aber, beziehungsweise du und Martin, ihr hattet Satzbälle. Und hättet so auch in den Match-Tiebreak kommen können. Ist bitter, aber so ist es manchmal, ne? Wir haben in der Saison auch viele Spiele gewonnen, die dann für uns andersrum liefen und diesmal ging es halt gegen uns. So ist
Genau.
es halt.
Ja, das denke ich, kann man genauso zusammenfassen. Also wir hatten diese Saison auch Matches, die wirklich für uns gelaufen sind, Spieltage, wo wir sagen, wir haben die knappen Dinger gewonnen, jetzt haben wir mal die knappen Dinger verloren. Und unterm Strich muss man einfach auch sagen, waren sie dann einfach einen Tick besser. Die Doppel, ja, die hatten nur 2 Hallenplätze, das heißt, wir mussten mit 2 Doppeln starten. Und ja, bei 2-4 gegen die starken Gegner war es natürlich schon sehr, sehr schwierig, irgendwie 3 Doppel zu gewinnen. Und haben dann irgendwie versucht, das noch irgendwie aufzustellen, sodass es einigermaßen möglich war. Aber wenn du kriegst natürlich ja auch mit, wie es dann so drüben auf dem anderen Platz steht. Ja, und da war es dann, glaube ich, auch recht deutlich, beziehungsweise da stand es ja zwischenzeitlich mal, glaube ich, 3-6, 1-4 mit Break oder Doppelbreak hinten, meine ich.
Ja.
Ja, da merkst du natürlich dann selbst auch auf dem Platz, was natürlich ja irgendwo vielleicht auch menschlich ist, dass du da so ein bisschen so anfängst, so ein bisschen den Glauben zu verlieren, ob du das heute wirklich noch schaffst, ja. Als es dann drüben vorbei war, da war bei uns dann irgendwo auch dann für die letzten ein, zwei Spiele halt die Luft dann raus. Also
Ja.
das war nur eine leichte Enttäuschung, weil ich mir gedacht habe, ach Mist, ey, hätten wir noch ein Einzel mehr gewonnen, hätte ich mein Einzel gewonnen oder so, und dann wäre es ein 3-3, dann wäre das ganz andere Situation. Aber ja, wie gesagt, trotzdem kann ich immer nur ein Kompliment an unsere Mannschaft machen. Das haben wir ja vorhin schon gesagt, wir haben heute gestern alles reingeworfen und haben alles probiert und gemacht und getan, hatten super enge Matches, ja. Bis auf jetzt das eine Einzel bei uns, was halt sehr, sehr glatt war, aber ist ja auch kein Vorwurf, der andere war einfach bärenstark. Ja, wie gesagt, wir haben ohne Einkäufe, ohne Verstärkung von außerhalb haben wir uns ermöglicht, dann noch um den Titel zu spielen, um den Aufstieg, und haben es halt leider nicht geschafft. Und deswegen können wir eigentlich auch stolz sein und können jetzt völlig entspannt und voller Vorfreude auf den letzten Spieltag, der für uns einfach noch so das, ja, das die Kirsche auf der Torte ist sozusagen. Ja.
Ja, absolut. Also ich denke auch, das ist gut zusammengefasst. Man kann, auch wenn man jetzt verloren hat, das letzte Spiel, irgendwie ist es trotzdem ein gutes Gefühl, wie du schon gesagt hast, man geht da mit diesen 7 Mann ins Rennen und versucht irgendwie das Bestmögliche rauszuholen. Am Ende des Tages ist man dann relativ oben noch dabei und hat um Aufstieg mitgespielt. Und ich finde, da kann man schon stolz drauf sein und es gibt einem dann trotzdem ein gutes Gefühl. Und wenn man auch vom Platz geht und gekämpft hat und alles versucht hat. Und auch wenn man dann eng verliert, das kam am Ende des Tages, ich glaube, einen Tag später oder auch am gleichen Abend noch, ist man dann, glaube ich, trotzdem
Ja,
immer
das
stolz
ist,
auf sich
was
sein
ich
oder
auf
auf die
jeden
anderen.
Fall gemerkt habe, ist, mit je älter ich wurde, umso besser konnte ich, kann ich mit Niederlagen umgehen. Natürlich, man ist gefrustet und die ersten 20 Minuten danach, da bin ich auch wirklich enttäuscht und irgendwo auch dann ja vielleicht so ein bisschen sauer, weißt du, dass ich das nicht und das nicht geklappt hat oder wie auch immer, ja, oder dass ich den Punkt da nicht geholt habe, weißt du,
Ja.
da erinnert man sich ja wieder so an so Situationen zurück, denkt sich so, ey, wie konntest du da nicht die Vorhand reinspielen oder
Ja.
warum machst du da so einen dummen Return, weißt du so, und ja, nach einer halben Stunde, dann hast du das auch abgehakt und denkst dir so, jo, okay, alles klar, kannst auch wieder lachen und passt schon. Es gibt da wenige Spieltage, wo man so richtig gefrustet ist. Das ist bei mir meistens immer nur der Fall, wenn ich, keine Ahnung, verliere, weil ich körperlich angeschlagen bin und da macht es aber dann keinen Bock mehr. Da habe ich auch, dann weißt du so, dann denkst du dir,
Genau.
so war es gestern. Vollkommen in Ordnung, mein Gegner war besser. Einfach unterm Strich muss man einfach auch anerkennen und weiter geht's halt. Ja. Genau. Aber wir haben ja noch ein Spiel vor uns. Wir haben ja auch noch ein paar andere Themen. Oh, wir sind schon wieder in der Zeit ziemlich stark vorangeschritten. Aber ich habe ja gesagt am Anfang der Saison, dass ich so ein bisschen die Mannschaftsspiele grundsätzlich, so gerade was so die rheinhessischen oder rheinland-pfälzischen Vereine angeht, so beobachtet habe und was mir
Ein
dies.
bisschen Medienspielpolizei bist du, gell?
Ja, nee, war Polizei ist vielleicht, das hört sich immer so an, als ob ich hier irgendwie
Detektiv, Detektiv.
genau die Überwachung mache. Nee, aber was mir dieses Jahr auffällt, weil ich ja auch bei uns in dem Verein die aktiven Mannschaften, Damen wie Herren verfolge, ja, kriegst ja auch viel mit, klar, trifft sich natürlich im Verein, ist, was dieses Jahr gefühlt. Ich meine, ich mache dieses Ding jetzt schon fast mehr als 15 Jahre mit, ja, dass ich so aktive verfolge und mitmache und wie auch immer. Jetzt bin ich nicht mehr bei der Aktiven dabei, aber ist, was dieses Jahr investiert wird von den anderen Vereinen und auch von unseren, ja, muss man, ich will uns ja nicht da rausnehmen, also bei den Aktiven, an Einkäufen, an Verstärkungen, das ist dieses Jahr, finde ich, so extrem, habe ich das noch nie erlebt. Also was teilweise in der Verbandsliga, in Rheinland-Pfalz, Verbandsliga, was da für Mannschaften auflaufen, ja, das ist brutal. Muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und dann hinweg in die Oberliga, Damen wie Herren, also teilweise, wir haben ja gestern Spieltage gesehen, Mannschaften spielen mit 5 Einkäufen. Klar, die wollen halt dann aufsteigen vielleicht, ja. Aber das gibt sich. Ja, das machen ja die anderen Mannschaften teilweise auch. Also was dieses Jahr an Geld da reingeblasen wird, das habe ich so, in dem Ausmaß ist mir das noch nie so aufgefallen. Vielleicht gibt es irgendeine Saison, wo es auch mal so war, aber ich erinnere mich einfach nicht dran.
Ja, also ich habe das auch verfolgt. Ich finde das absolut, absolut absurd und verrückt. Also Verbandsliga ist, was denn das, fünfte Liga ist das, ne? Jetzt, falls Leute aus anderen Tennisverbänden hier zuhören und das vielleicht nicht ganz einordnen können, was Verbandsliga ist, vielleicht heißt die anders bei euch, aber hier ist die fünfte Liga, müsste das sein. Da haben die bei uns hier in Rheinland-Pfalz wirklich fast alle Vereine mit mindestens eins, teilweise zwei oder drei eingekauften Spielern gespielt. Ich frage mich, wo sind denn die Einheimischen, also die Eigengewächse, die da spielen? Finde ich völlig, auch wenn du sagst, dein Ziel ist es aufzusteigen, für wen oder was willst du denn dann aufsteigen, wenn du überhaupt gar keine Spieler hast und auf so viel Verstärkung zurückgreifen musst? Ist mir einfach ein Rätsel, was das bringen soll. Und wir reden ja hier nicht von irgendwie Bundesliga oder zweite Bundesliga, dass da wirklich auch so tolle Verstärkungen kommen, dass die Leute sagen, wow, ich muss zu der Anlage fahren und muss mir die angucken. Jetzt habe ich mal die Gelegenheit, einen Top-100-Spieler zu sehen. Das ist es ja nicht. Ja. Das sind einfach halt Verstärkungen, die jenseits von den Top 100 stehen und die Mannschaften auffüllen. In der Oberliga ganz krass, ja. Also gestern haben wir uns ja teilweise Spiele angeguckt auf dem Tableau. Da haben 5 Ausländer gespielt. Oder ja, bei Bad Ems waren es 5 Ausländer, bei Schott waren es 4. Und die haben alle so viele gute deutsche Spieler. Ja. Also so viele junge, gute Spieler, die dann nicht zum Einsatz kommen. Ich verstehe einfach diese Philosophie dahinter nicht, wem das was bringen soll. Ist wirklich völlig verrückt und ich bleib dabei, wir haben es ja schon mal gesagt, ich bleib dabei, der Tennisverband muss sich da ganz dringend eine Regelung überlegen, damit auch einfach die Vereine gefördert werden, die mit Eigengewächsen spielen. Und die Spieler, um die es ja auch hauptsächlich geht, ja, junge Spieler, die rangeführt werden sollen, die kommen ja gar nicht zum Einsatz, die spielen ja überhaupt nicht. Und was passiert mit denen? Wir beschweren uns immer, dass wir keine Nachwuchsspieler haben, wenn wir uns gleich auf Wimbledon eingehen, sehen wir in der Quali, wie wenig Nachwuchsspieler es gibt. Aber wo sollen die denn auch herkommen, wenn die auch nie die Gelegenheit bekommen, sich mal zu zeigen? Ja, oder die Vereine beschweren sich, ja, wir haben keine Nachwuchsspieler, die wir einsetzen können. Ja, damit macht ihr das natürlich auch kaputt. Natürlich braucht es ein paar Jahre, um die auch wieder heranzuholen und spielen zu lassen und vielleicht mal eine Liga runterzugehen und die sich dann entwickeln zu lassen. Aber genau das, worüber wir eben gesprochen haben, dieses gemeinsam in eine Saison reinzugehen, dass du ein wichtiger Part davon bist und auch mal um einen Aufstieg spielst oder um einen Abstieg spielst, da entwickelst du dich als Spieler und kannst da ganz viel mitnehmen. Wenn du aber nie diese Situation hast, weil du immer rausgenommen bist für die wichtigen Spiele, dann entwickelst du dich auch nicht. Ganz einfach.
Ja. Ja, du sagst es, wir haben es ja gerade, wir haben ja schon vorab ein bisschen gesprochen, die Quali jetzt gerade Wimbledon, und das ist jetzt nicht nur Wimbledon, sondern das waren ja auch die Grand Slams vorher, was so gerade im Herren jetzt nachwuchsmäßig da ist, das ist ja nix, ja, also kein Nachwuchsspieler. Ich glaube auch, das Problem jetzt bei den Mädenspielen, man darf nicht vergessen, es sind dann nur diese 5, 6, 7, 8 Mädenspiele im Jahr, und das hat ja, wenn du Profi werden willst, auch vielleicht eher eine untergeordnete Rolle, aber es ist ein Faktor, der das irgendwie das widerspiegelt, was auch im Profitennis zu sehen ist, ja, dass wir keinen Nachwuchs haben und der wird auch nicht gefördert. Ich sehe es ganz genauso wie du. Ich verstehe eine Tennis-Bundesliga, eine zweite Liga, wenn da jetzt richtig geile Spieler kommen und das ist für den Verein ein absolutes Show-Event und da kommen Zuschauer und man sieht da wirklich mal richtig geiles Tennis, ja. Aber teilweise, und da werden mir wahrscheinlich viele zustimmen, ist, fährst du auf die Anlage, da sind dann drei eingekaufte Spieler, zwei bei der Heimmannschaft oder vielleicht sogar vier, und zwei bei der Auswärtsmannschaft, und da sitzt auf der Terrasse sitzt der Platzwart, und der Vorstand und keine Ahnung, noch drei, vier Angehörige so ungefähr. Ja, also für wen macht man das Ganze? Ja, und wie du sagst, wenn die Nachwuchsspieler in dem Verein nicht vorhanden sind, ja, also für wen macht man das? Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja auch viele Geschichten gehört, da geht es viel um persönliches Ego, da gibt es dann irgendeinen, der das halt dann sponsort, ja, okay, herzlichen Glückwunsch, aber ich denke auch, dass es da in irgendeiner Weise eine Regelung geben muss, weil wir sehen ja teilweise absurde Spiele. An einem Spieltag spielt die Mannschaft mit 6 Deutschen, am nächsten Tag mit, keine Ahnung, 4 Einkäufen, ja, das ist ja. Einfach abgesehen davon ist es Wettbewerbsverzerrung. Und ich frage mich immer, spiegelt diese Liga, dieses Einkaufen von Spielern und wie auch immer, spiegelt das eine Vereinsleistung wider in Form von, ist da eine vernünftige Tennisschule, die da Arbeit leistet und die da irgendwie was aufgebaut hat, oder spiegelt das einfach nur wider, wie viel Geld kann da investiert werden? Ja. Und wir haben es ja dieses Jahr erlebt, also ich meine, bei uns in der Liga wurde auch eingekauft, natürlich jetzt nicht so extrem wie das, was wir jetzt berichtet haben, aber wir haben bei uns, ja, wenn wir uns mal die Spieltage angucken, haben wir ja gestern mal auf dem Weg zurück reflektiert, sind wir durchgegangen, wir haben halt immer gegen fast die besten Besetzungen der Mannschaften gespielt. Ja, an dem einen Spieltag kommen sie dann mit 2 Einkäufen, und wenn sie dann Auswärtsspiele haben und dann machen sie das Ganze nicht mehr, ist es einfach eine gewisse Art, eine Art von Wettbewerbsverzerrung irgendwo, ja. Und ich frage mich halt, ja, ob das im Sinne des Tennisverbands ist, wenn man davon spricht. Also mir kann auch keiner davon erzählen, wenn einer kommt und das Argument bringt, ja, wir haben hier Spieler eingekauft, weil die Jugendspieler, die profitieren, die können dann mit denen trainieren. Also das ist der größte Quatsch, den ich jemals gehört habe, weil das ist vielleicht mal. In Ausnahmefällen ist das der Fall, dass das super funktioniert, aber wir wissen ja selber, wie das ist. Die kommen dann abends irgendwo im Flieger oder im Auto an, sind kaputt, weil sie, keine Ahnung, 5 Stunden gefahren sind oder im Flugzeug irgendwo, was weiß ich, vorher geflogen sind. Die legen sich ins Bett, pennen und am nächsten Tag spielen die sich ein und spielen ihr Match und müssen abends wieder irgendwo anders hinfliegen. Also wir haben das ja selbst miterlebt, wie viel du dann von denen profitierst. Die bleiben ja nicht die ganzen 6 Wochen bei dir auf der Anlage, weißt du? Also um es zusammenzufassen, dieses Jahr finde ich es einfach wirklich absurd, was da investiert wird. Vor allem finde ich es einfach so absurd, weil sobald es um, das geht ja bei den Mannschaftsspielen sehr schnell, dass du bei einer 6er bis 8er Gruppe, dass du halt sehr schnell um den Aufstieg spielen kannst und sehr schnell halt um den Abstieg spielen kannst. Das kann sehr schnell gehen. Und sobald es eng wird, dann weißt du, wird komplett reingeknallt nochmal mit Einkaufen, Geld investieren. Und das finde ich halt einfach totaler Quatsch, weil vor allem für die Position 5 und 6 hinten, die dann immer rausfallen, ja, die dann vielleicht nicht spielen oder müssen dann in eine andere Mannschaft ausweichen. Aber irgendwo, wenn zwei neue Spieler reinkommen, irgendwo fallen ja zwei weg. Ja, an irgendeiner Stelle. Und
Ja.
das finde ich halt totaler Quatsch. Da muss man sich wirklich was überlegen, wie man das verhindern kann. Also wenn eine Mannschaft kommt und sagt, ja, wir wollen die ganze Saison mit sechs Einkäufen spielen und die ziehen das von Anfang bis Ende durch. Ich habe eine Herren 30 Bundesliga, ich glaube, das ist Ober-Eschbach, die machen das vom ersten bis zum letzten Spieltag. Ich glaube, die wollen Meister werden. Okay, alles klar, macht es. Aber dieses punktuelle Mal, heute mal so, nächste Woche mal nicht, das bin ich überhaupt kein Fan von. Und das, finde ich, ist dieses Jahr so extrem in der Region, in der wir jetzt spielen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das in Bayern ist oder was weiß ich, in Nordrhein-Westfalen, keine Ahnung. Aber hier bei uns in der Region, Rheinland-Pfalz, Saarland, vielleicht Hessen, kriegen wir es auch noch ein bisschen mit. Da finde ich es extrem, so extrem, wie ich es noch nie erlebt habe.
Ja, ich glaube, du hast jetzt fast alles angesprochen. Vielleicht nochmal auf ein paar Sachen will ich nochmal gerne eingehen. Also klar, muss man das getrennt sehen. Also die Medienspiele und die Nachwuchsspieler werden jetzt nicht, nur weil sie nicht spielen, haben wir jetzt wenig Tennisprofi. Natürlich muss man das getrennt sehen. Nicht jeder, der Medienspiele spielt, wird dann hinterher auch Tennisprofi, weil er irgendwie, keine Ahnung, Rhein-Hessen-Ligameister wurde oder so. Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, das Gesamtpaket spiegelt sich halt da
Ja,
wieder,
ich glaube,
ja.
es ist ein Faktor einfach,
Und
dass man einfach da das versucht
genau.
zu optimieren, halt einfach eine gesunde, ja, die Spieler gesund an irgendwas ranführt. Also ich meine, wenn ein junger Spieler hier Bundesliga spielen kann hinten, ja, und sich mit den Besten auch messen kann, ist das super wertvoll. Ja, und du sagst es richtig, also nur weil einer nicht Rhein-Hessen-Ligameister wurde, heißt es ja nicht, dass er nicht Tennisprofi wird, ja.
Ja, und ich kann dann, also jeder Verein natürlich hat dann immer für sich die perfekte Begründung, warum er es rechtfertigen kann, an dem jeweiligen Spieltag mit zwei, drei oder vier Verstärkungen zu kommen. Hören wir ja auch jedes Mal, warum das bei denen, sie verurteilen das bei jeder anderen Mannschaft, aber bei ihnen ist es natürlich immer ausnahmsweise in Ordnung. Aber ich kann das, also es ist für mich auch der größte Quatsch einfach, ja, weil von außen, wie du hast eben richtig gesagt, bei allen Vereinen sieht es gleich aus, zumindest die ich kenne. Es sind ein paar Zuschauer da, die sich das angucken, aber es ist auch nicht, dass da die Hütte brennt und die Leute von, was weiß ich, aus der ganzen Stadt kommen und sagen, wow, wir müssen jetzt hier dieses Verbandsliga- oder Oberligaspiel sehen. Das ist dann vielleicht in der Bundesliga der Fall, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. So, das heißt, die Leute wollen ja eigentlich auf die Eigengewächse sehen. So ist es zumindest bei uns auf der Anlage und so habe ich auch die Erfahrung. Man kann sich immer freuen, sich unsere Mitglieder, wenn sie die Eigengewächse spielen sehen. Und es ist völlig egal, welche Liga das ist. Ob das jetzt Rhein-Hessen-Liga ist, Verbandsliga oder Oberliga, denn denen geht es um die Spannung, die dahinter steckt. Und wenn du als Mannschaft reingehst und sagst dann halt, okay, ich verzichte vielleicht vorne auf diese zwei Verstärkungen, die wir einkaufen und spiele stattdessen mit zwei Eigengewächsen hinten und schub die eine Liga runter, dann hast du von der Spannung her genau das Gleiche wahrscheinlich, ja, und hast auch punktuell meistens auch das gleiche Niveau. Also ich glaube, man kann das ganz gut so einordnen, wenn du eine Liga hochgehst, dann ist das Niveau um zwei Positionen meistens versetzt. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Also wenn wir jetzt uns angucken, Oberliga, Herren 30 und dann Regionalliga, dann ist es meistens so, das, was du an Position 1 in der Oberliga hast, hast du dann in der Regionalliga so an Position 3, Position 4.
Ja.
Und das sind ja genau diese zwei Positionen, die man dann vielleicht sich sparen kann durch die eingekauften Spieler. Dann geht es halt eine Liga runter. Ja. Aber dieses auf Krampf, wie du sagst, wahrscheinlich viel persönliches Ego, was dahinter steckt, da irgendeine Klasse halten zu wollen, macht einfach, ich sag, es ist okay, wenn es ein Team komplett durchzieht. Dann sage ich noch so, okay, alles klar, wenn ihr ein, zwei Verstärkungen habt, die auch wirklich sich komplett committen und von Anfang bis Ende durchspielen, dann sage ich, okay, mir doch völlig egal, ob das steht, das ist ein Österreicher oder das ist ein Chinese oder was weiß ich, das juckt ja keinen. Mir doch egal. Soll auch kommen und soll spielen, alles gut. Aber am Ende des Tages, worüber ich mich ja so ärgere, ja, weil ihr hört es vielleicht, dass ich mich darüber ein bisschen ärgere, ist nicht, dass da eingekaufte Spieler spielen, sondern dass eben die nur punktuell eingesetzt werden und das dann eben zu einer Wettbewerbsverzerrung führt. Also die haben gegen eine Mannschaft gespielt, die hat voll aufgefahren und am nächsten Spieltag kamen die nur noch zu fünf und haben sich abschlachten lassen. Und das ist halt einfach, was dann eben diese Liga kaputt macht, wenn du halt nur sieben Spiele hast, dann hat es einen erheblichen Einfluss eben auf den Ausgang der Liga. Und das ist etwas, wo der Tennisverband einfach endlich eine Regelung finden muss, dass das nicht mehr funktioniert.
Ja, stimme ich überein. Das ist ja, siehst du ja, man kann es ja davon ausgehen, bei Heimspielen wird dann halt, sag ich mal, aufgefahren, weil es ist logistisch etwas einfacher. Ja, und bei Auswärtsspielen kannst du davon ausgehen, ist die Wahrscheinlichkeit eher geringer, wenn es um noch was geht. Ja, dann wird das nicht mehr gemacht. Du kannst dir jetzt in allen Ligen angucken. Wahrscheinlich ist so jetzt nächste Woche das letzte Wochenende so, zumindest so in
Ja.
Rheinland-Pfalz, Saarland. Ja, bei wem geht es um nichts mehr? Haben die vorher investiert? Die werden am letzten Spieltag natürlich nicht mehr Geld sparen, ne? Und das ist, finde ich, halt
Klar,
auch.
Geld sparen und die Teams, die noch was brauchen, die buttern noch mal voll aufs Bauch rein.
Genau, und da kann es halt einfach für eine Mannschaft, kann die Konstellation halt so bitter sein, dass die in irgendeiner Weise halt von dem ganzen Spiel halt mal an dem Tag überhaupt nicht profitieren. Dann verliert eine Mannschaft, die vorher alles gewonnen hat, weil sie nicht mehr investieren, verliert plötzlich gegen den Abstiegskandidaten, ja. Und das ist halt, das haben wir auch schon erlebt, ne? Dass uns da mal sogar
Ja,
ein
klar.
erster Platz verwehrt wurde, weil die Mannschaft einfach am letzten Spieltag abgeschenkt hat, so ungefähr. Ich denke auch, es muss eine Regelung gefunden werden, weil ich sage, es ist auch einfach nicht im Sinne, und jetzt rede ich, ich gebe dir auch vollkommen recht, mir ist es vollkommen egal, ob das ein Spanier spielt oder was weiß ich, ein Italiener vorne an eins, wenn der durchspielt, alles gut, das ist dann, die haben den und die wollen das so machen, finde ich, wenn der komplett durchspielt, aber die müssen eine Regelung finden, der Tennisverband, um das deutsche Tennis zu fördern, für die Vereine zu fördern, in die Jugendarbeit und allem drum und dran. Ja, weil
Ja,
es geht ja bei dem Liga darum, die Vereine messen sich ja gegeneinander. Ja.
richtig, richtig,
Und
richtig.
das spiegelt ja überhaupt nicht die Qualität des Vereins wider. Es geht ja eigentlich nur darum, es spiegelt nur wider, wer hat die meiste Kohle und konnte sich damit halt,
Genau,
wer hat die
genau.
meiste Kohle und hat die vernünftig, am vernünftigsten investiert in die besten Spieler halt. Ja.
Genau.
Darum geht es eigentlich fast ja nur noch, ja, wenn man das
Ja,
halt
und ich
dann.
glaube, wir haben ja auch wir kriegen es ja auch viel mit, weil bei uns im Verein, ne, muss ich auch in die eigene Nase fassen, ist ja auch so, dass gerade in aktiven Mannschaften so unglaublich viel rotiert wird und von Spieltag zu Spieltag immer neu aufgestellt wird. Und wenn du mit den Leuten mal sprichst, die dann ständig aussortiert werden, weil dann eben vorne neue Spieler reinkommen, es macht denen am Ende des Tages keinen Bock. Weil die fühlen sich einfach wie die, die ran müssen, wenn zu wenige Spieler da sind und dann dürfen sie mal spielen. Und wenn es dann wichtig wird, dann fallen sie wieder hinten raus. Das macht am Ende des Tages. Macht es keinen Bock und so kannst du die Spieler auch nicht halten. Also wie viele auch in der Region Spielerwechsel siehst du auch von den Spielern, die immer Position 6, 7 oder 8 sind, weil sie dann letztendlich dann doch wieder rausgenommen werden. Das macht ihnen keinen Bock am Ende des Tages. Die wollen einfach in der Mannschaft sein, in der sie sich auch einen Platz haben. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, man hat 7 Spieler oder man geht mit 8 Spielern in die Saison und man guckt halt von Spieltag zu Spieltag, wer in der besseren Form ist. Finde ich auch völlig in Ordnung, wenn es vorher so kommuniziert. Aber dieses wir kaufen noch einen Spieler vorne ein und rückt hinten einer raus. Kein Wunder, dass die Spieler keinen Bock mehr haben, dann zu spielen.
Ja.
Also ich kann es komplett nachvollziehen und so bindet man auch nicht die Spieler an den Verein.
Nee.
Naja, ich glaube, das ist ein Thema, worüber wir uns wahrscheinlich stundenlang unterhalten können und auch ganz schön lange darüber aufregen können.
Ja, und ich bin ja auch,
Aber
wir haben ja auch schon andere Meinungen dazu gehört. Also wir haben ja mit Leuten gesprochen darüber schon, die sagen, die sehen das halt völlig anders. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben viele gehört, die uns da übereinstimmen. Nur ich denke halt, dass da irgendwo trotzdem sage ich, dass da eine Regelung im Sinne des Sports gefunden werden muss. Ja, und dabei geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, wir müssen die Vereine mehr unterstützen, die halt nur mit Eigengewächsen spielen. Darum geht es mir ja gar nicht. Ja, sondern einfach sagen, man muss einfach schauen, dass man eine faire Lösung, eine Regel findet, dass halt dieses punktuelle Mal auf Pump zu sagen, oh, wir spielen heute gegen Abstieg, oh, wir buttern jetzt alles rein, was wir haben, um da nicht abzusteigen, ja. Weil das finde ich halt irgendwo, das hat mit dem Messen von zwei Vereinen nichts mehr zu tun. Ja, überhaupt nichts mehr. Ja.
ja.
So viel zu den Medenspielen, oder? Hast du noch was? Ansonsten steht ja was Größeres jetzt an, ein etwas größeres Turnier wieder.
Ja, was wir uns natürlich jetzt wieder angucken werden. Also ich weiß nicht, ob du viel Tennis in den letzten Wochen geguckt hast. Ich habe es auf jeden Fall verfolgt, aber war jetzt nicht so krass drin, wie es vielleicht die Wochen davor auf der Sandsaison war. Ich habe schon die Rasenturniere angeguckt, also Halle, Queens und auch dann nochmal die kleineren jetzt in der Woche davor. Das war, glaube ich, Eastbourne und Mallorca habe ich mir angeschaut, ein
Stuttgart,
bisschen
genau.
Stuttgart noch, genau. Nicht vielleicht ein ganz kurzes Fazit so zu den Vorbereitungsturnieren. Also ich finde dadurch, dass natürlich, das ist ja traditionell immer so, dass die Pause nach French Open und Wimbledon halt einfach sehr kurz ist und dann halt direkt die Umstellung auf Rasen ist, da sieht man relativ wenig von den Topspielern, finde ich, die zumindest sehr weit gekommen sind bei den French Open. Es war zu Zeiten von Nadal, finde ich, noch ein bisschen anders und Federer. Die haben das vielleicht besser weggesteckt, die Belastung, oder haben nicht so sehr auf ihren Körper geachtet, was sich dann auch irgendwann gerecht hat. Vielleicht ist es das. Jedenfalls finde ich schon, dass so Kandidaten wie Alcaraz, Sinner da schon deutlich mehr Pause machen und sich mehr schonen und vielleicht dann ja eine längere Vorbereitung in Wimbledon, also Trainingsvorbereitung hinlegen und nicht so viele Matches vorher spielen. Deswegen finde ich, sind die Vorbereitungsturniere immer sehr offen und ja, viele Spieler tauchen dann auf, die dann vielleicht dann in Wimbledon nicht mehr so eine große Rolle spielen. So würde ich es mal sagen.
Ja, also ich denke auch, es ist so der für mich der ganz klare Top-Favorit jetzt, ich habe jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, auch nur das Herrentennis verfolgt, hat sich jetzt für mich nicht rauskristallisiert. Klar, Sinner hat ganz, ganz knapp Halle gewonnen. Dann, genau, Alcaraz hat in Queens relativ früh verloren. Djokovic, meine ich, hat ja verletzungsbedingt auch überhaupt kein Vorbereitungsturnier gespielt, aber das hat er die Jahre vorher ja auch nie gemacht, ja. Klar, die Pause ist sehr, sehr kurz, gerade für die Spieler, die sehr weit gekommen sind. Es war ja früher noch so, dass direkt nach Wimbledon Halle kam. Jetzt kommt ja erstmal Stuttgart. Da hat er jetzt dann Zverev auch völlig verständlicherweise abgesagt, weil er sagt, sein Akku ist leer, er braucht Pause. Also der Turnierplan ist natürlich dann für Stuttgart schwierig, dass du halt dann die absoluten Top-Spieler, die halt French Open Halbfinale, Finale spielen, kannst davon ausgehen, dass sie erstmal absagen, weil die halt leer sind nach 2 Wochen. Finde ich vollkommen klar. Zverev hat er ja dann in Halle gespielt, hat da, glaube ich, gegen Hurkacz verloren, wenn ich richtig liege.
Richtig,
Genau.
richtig.
Ja, aber auch da, glaube ich, der hat da noch nicht sein bestes Tennis gespielt und wir wissen alle, wenn es zu einem Grand Slam kommt, ist Zverev dann plötzlich wieder da. Also für mich hat sich der absolute Top-Favorit noch nicht rauskristallisiert und ich glaube, es unterstreicht auch das Statement von Zverev, der gesagt hat, also er hat das Gefühl, er selbst, dass Wimbledon so offen wie noch nie ist, im Vergleich zu den letzten 20 Jahren, wo man da jetzt irgendwie Djokovic, Federer, Nadal und auch Murray hatte, hat er jetzt das Gefühl, dass es dieses Jahr das erste Mal so ist, wo er auch selbst dran glaubt, dass er es gewinnen kann. Und das sehe ich ganz genauso. Es ist so offen wie noch nie. Also es sind so viele Spieler bei mir auf der Liste, wo ich sage, den räume ich auf jeden Fall die Chance ein, dass die da Wimbledon gewinnen. Ja. Es ist einfach mega offen. Und ich könnte mich jetzt aktuell gar nicht irgendwie auf einen so 100% festlegen. Natürlich könnte man sich es in Anführungsstrichen leicht machen und sagen, okay, so Sinner, Alcaraz sind vielleicht so die auf dem Papier vielleicht so die absoluten Top-Favoriten. Ja, Djokovic durch seine Knie-OP und Verletzungen darf man nie abschreiben, aber vielleicht so ein Stück hinten dran. Ja, Zverev immer saugefährlich. Vielleicht auch so ein unter Sinner und Alcaraz, aber es ist echt schwierig, dieses Jahr einen Favoriten auszumachen. Ich bin echt gespannt. Also wir haben jetzt hier, die erste Runde ist heute schon angefangen, ne? Kann man schon mal erfreulicherweise sagen, Struff hat gewonnen.
Ja.
Hat gegen den, ist das ein Ungar eigentlich, der Maroš San? Oh, ich weiß,
Ja,
genau.
ja,
Hat er in 4 Sätzen gewonnen. Also Struff ist für mich einfach auch auf Rasen ein genialer Spieler. Hatte, glaube ich, in Halle nee, krankheitsbedingt zurückziehen müssen. Wenn ich, oder war das Stuttgart? Ich weiß es gar nicht. Eins von den beiden irgendwie aus, glaube ich, gesundheitlichen Gründen. Ja, ich traue dem auch zu weit zu kommen. Letztes Jahr hat er es ja nicht gespielt, weil er verletzt war an der Hüfte, meine ich. Ja, ich glaube, dieses Jahr Wimbledon ist so offen wie noch nie. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Ja, aus deutscher
Wollen wir
Sicht,
ganz kurz
ja.
was?
Ja, was wolltest du sagen?
Sag du.
Also aus deutscher Sicht haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, bei Männern und bei den Damen. Also bei den Damen hat man ja in der Quali noch die eine oder andere Nachwuchshoffnung dabei mit der Noma Akue, Eva Liss. Eva Liss hat sich ja durch die Quali gespielt, was ich Bären stark finde. Also 3 Matches Quali zu gewinnen ist schon Hut ab. War Eva Liss, ne? Oder
Hat
Liss?
leider gerade eben im Hauptfeld erste Runde verloren.
Ah,
Aber
okay.
trotzdem glaube ich, dass sie erstmal aufs Hauptfeld zu qualifizieren, ist super.
Ja, und durch die
Immerhin.
Quali spielen, das ist schon,
Ja.
muss man, also schon stark. Ja, also wie gesagt, bei den Damen ist noch die ein oder andere junge Nachwuchshoffnung, weil so krass jung sind sie ja auch nicht mehr, ja. Bei den Herren gar keiner junge Spieler. Also da haben wir mit in der Quali gehabt mit Henry Squire, Benjamin Hassan und einer noch. Wer war der Dritte?
Monika.
Genau, Rudolf Mollecker. Die sind alle schon Mitte 20, ja. Ende 20, sage ich mal, meine ich. Ich weiß nicht, Squire, welcher Jahrgang ist das?
Meine 2 ist 2000er Jahrgang, glaube ich.
Ja, also gut, also es ist kein 19-20-Jähriger mehr, ja. Deutsche Nachwuchshoffnung, vor allem im Tennis, da ist keiner dabei, aber wir haben es ja schon in den anderen Folgen und bei den anderen Turnieren angesprochen. Natürlich wird er jetzt auch nicht nächste Woche dann 2 aufkreuzen. Es ist einfach ein Nachwuchsproblem beim Deutschen Tennisbund. Nach wie vor. Es zeigt sich natürlich jetzt auch wieder in Wimbledon. Passt vielleicht auch einfach daran, weißt du, so dass so die ganzen Strukturen greifen nicht für mich in sich jetzt, wie beispielsweise jetzt hier mit den Mädenspielen oder so. Wir haben da so ein mächtiges Werkzeug, diese Mannschaftsspiele irgendwo, dass man das halt auch noch nutzt. Also ich meine, das ist nicht die Ursache, das möchte ich jetzt nicht sagen, ja. Nur weil wir bei den Mädenspielen da irgendwie ständig, das, was wir gerade besprochen haben, diese Problematik, dass die jetzt dafür ausschlaggebend ist, dass wir gar keine Nachwuchsspiele haben, das wäre ja totaler Quatsch, aber es greift alles gefühlt nicht so in sich, ja, und zeigt sich halt jetzt die letzten Jahre, also, dass da nachwuchsmäßig echt wenig kommt, ja, und dass man mal sagen kann, Nachwuchsspieler, oh, der ist mal für eine dritte Runde oder so, ich habe das Gefühl, das ist mir so weit weg von, ja. Wir reden da eher so, es wäre mal geil, wenn einer in der Quali ist, oder es wäre mal geil, wenn es einer durch die Quali schafft, wie jetzt eine Eva Liss, ja, aber auch das, wir reden ja hier von dem Deutschen Tennisbund, einer der, ja, ich glaube, es ist der größte Tennisverband der Welt, wenn ich mich nicht von den Mitgliederzahlen jetzt hier täusche, ist natürlich der Anspruch, sollte natürlich schon höher sein, dass man sagen muss, also wir wollen auch mal jemanden in die zweite Woche haben, ja. Man hatte halt früher die Garanten gehabt mit Kerber, Petkovic, Julia Görges und diese ganze Generation, die ist halt weg, ja. Die waren ja immer Garanten für die zweite Woche. Bei den Herren hat man es jetzt Struff, dem kann man es zutrauen, ja. Dem Zverev natürlich, das ist für mich der Ausnahmespieler, ja. Aber auch da bei den Herren ist natürlich sehr dünn, ja. Also, dass da jemand mal so in die zweite Woche marschiert. Da haben wir ja schon auch die letzten Wochen drüber gesprochen. Ich bin hier für gerade voll den Monolog, aber wir haben uns ja mal aus Spaß die Italiener angeguckt bei den Herren. Ich glaube, 10 Spieler unter den Top 10, also 10% der Top 10 sind Italiener, 10% der Top 100 sind Italiener, also 10 waren das, ne? Und ich glaube, nochmal 9 oder so in den 100 bis 200. Kann es sein? Also absurd viele Spieler, ja, viele junge Leute. Also da ist halt einfach, ja, da knallt es halt gerade, ja. Und das ist natürlich jetzt keine Momentaufnahme, sondern das ist natürlich die Arbeit der letzten Jahre, die da irgendwo jetzt Früchte schlägt, ja. Und ich glaube auch, natürlich, man kann jetzt jede Woche wieder auf das deutsche Tennis einhaken. Das wird sich natürlich jetzt nicht ändern, aber man braucht einfach, mir fehlt so ein bisschen die. Vielleicht kriege ich es auch nicht mit, aber mir fehlt so ein bisschen die Vision irgendwie.
Ja, genau. Ich denke auch, es bringt nichts, wenn man jetzt jedes Turnier immer sagt, ah, die Deutschen, der Nachwuchs, da kommt nichts, weil das braucht natürlich jahrelange Arbeit, bis dann was kommt. Ne?
Genau, ja.
Da muss jetzt einfach was passieren, damit dann in den 5, 6 Jahren dann eben die Spieler auftauchen. Aber du sagst es richtig, es zeigt sich ja, dass wenn schon in den Medienspielen nie mal was verändert wird, versucht wird, was zu optimieren oder auch mal auf die Spieler gehört wird, das wird ja einfach durchgezogen und das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt auch so, dann habe ich das Gefühl, dass es in anderen Bereichen ganz genauso ist. Es wird nicht viel verändert und versucht mal zu verbessern. So ist zumindest mein Eindruck. Ich sehe es zumindest nicht, aber vielleicht bin ich auch nicht nah genug dran. Aber ich denke, da muss was passieren, dass sich halt einfach an allen Ecken und Enden was verändert, damit man dann vielleicht in 5, 6 Jahren mehr Spieler in den Qualis hat oder auch in einem Hauptfeld oder in der zweiten Woche. Es geht nicht von heute auf morgen, das ist jahrelange harte Arbeit, die eben am besten jetzt startet.
Ja, ich meine, und das hatte ja, wurde ja auch damals bei dem Internationalen Deutschen Tenniskongress besprochen, dass die Turnierlandschaft in Deutschland natürlich auch verbessert werden muss für die Damen und für die Herren, dass die halt viele die Möglichkeit haben, in diese Turniere reinzukommen. Also ich sage mal, also das sind viele Punkte oder viele Rädchen, die da ineinander greifen müssen, ja. Und ja, ich gebe dir recht, also man hat manchmal so das Gefühl, wir treten so ein bisschen auf der Stelle, weil ich spiele jetzt auch schon seit über 20 Jahren Medienspiel und die größte Änderung war im Endeffekt der Match-Tiebreak, ja. Und da sage ich, das war keine positive Änderung im Nachhinein. Also für gewisse Altersklassen ja, für manche sage ich auf gar
Ja, aber
keinen
für die
Fall.
Nachwuchsspieler auch nicht, weil
Ja,
die werden auf
da
den
sage ich ja.
Turnieren, werden die kein Match-Table spielen.
Für gewisse Altersklassen ja, für viele nein, auf gar keinen Fall. Aber das war so mit die größte Änderung, die wir hatten. Aber ansonsten hat sich an den Spieltagen, an dem System nichts geändert. Und das ist jetzt schon, also wir reden hier Anfang der 2000er haben wir angefangen, Mannschaftsspiele zu spielen oder Ende der 90er, ja. Und das ist ja, das geht ja noch viel weiter zurück, die Geschichte. Das hat sich ja auch nicht gerade verändert davor, ja. Also ich denke auch, dass man da einfach mal ein bisschen was ändern muss, um mal Ja, und vielleicht sind das auch andere Bereiche. Aber es zeigt sich ja natürlich, also wir sind ein Tennisverband, der, sag ich mal, was die Trainerausbildung und sonstiges angeht, ja, von der Qualität her, von dem Fachwissen, ja, also ich meine, Deutschland ist ja auch eine Nation, die, sag ich mal, international, was die Sportwissenschaft angeht, also sehr weit vorne ist, ja, aber irgendwie beträgt sich das Ganze nicht auf den Tennisplatz, ja, also weißt du, was ich meine? Die Erfolge bleiben aus, irgendwo passt es noch nicht, weil wir sind eine Nation mit so vielen Menschen, die so viele Leute Tennis spielen, ja. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, seit Jahren jetzt irgendwie das auf den Platz zu kriegen, dass man mal diese ganzen Dinger bündelt, die man hat, also alle Möglichkeiten ausschöpft, wie gesagt, jetzt von Medenspielen über das Training, über das, ja, über Turnierlandschaft und wie auch immer, damit einfach wieder mehr erfolgreiche Tennisspieler, oder Männer wie Frauen da bei den Grand Slams mit angreifen können. Wir reden jetzt hier von einem Struff, wo man sich hofft, dass er in die zweite Woche kommt. Der Struff wird, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist er 88er, 89er Jahrgang oder 90er, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist er zwischen 33 und 35, ja. Ist weit weg davon, dass man sagt, es ist eine Nachwuchshoffnung. Ja. Es ist, der ist am Herbst seiner Karriere, ja, und spielt das beste Tennis seiner Karriere. Das ist sehr schön. Aber wo sind denn die jungen Wilden mit 19, 20, 21, wo man sagen kann, ey, das ist einer, der bricht hier in die Top 100 bald rein. Also ich glaube,
Ja.
da sind wir gerade weit weg von. Ja. Aber
Lass uns doch zum Abschluss noch vielleicht ganz kurz aufs Tableau
genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast dir das Tableau ja
eingehen.
angeguckt.
Ja.
Was mir direkt ins Auge gefallen ist, Hanfmann, erste Runde gegen Sinner.
Ja, sehr
Ist
bitter natürlich.
natürlich ja, ein Brett. Ja, mal gucken, was er da machen kann. Klar, die Weichen stehen irgendwie halt gerade für Sinner. Aber das ist das Einzige aus deutscher Sicht, was man vielleicht sagen kann. Also Hanfmann gegen Sinner ist natürlich bitter. Ja.
Genau, wenn wir uns hier, die haben uns hier immer so schön in so, ja, in Achtel aufgeteilt hier, unser Tableau.
Ja.
Du hast gerade gesagt, in dem oberen, in dem ersten Achtel haben wir hier Sinner, Hanfmann. Und wir haben auch noch Altmaier gegen Ferry, der auch eben seine erste Runde gewonnen hat. Also haben wir schon mal einen Deutschen, der zumindest in der zweiten Runde steht. Natürlich super, hat in 5 Sätzen gewonnen.
Stark, ja.
Und ich glaube, was eine ganz interessante zweite Runde werden kann, ist, sollte Sinner gegen Hanfmann gewinnen, dann kommt er auf Berrettini. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz ekelhafte zweite Runde. Das will kein Einsgesetzter, will so eine zweite Runde haben. Berrettini, der schon im
Genau.
Finale stand
Ja,
bei Wimbledon und halt einfach super gut auf Rasen spielt durch seine Aufschlag, durch seine starke Vorhand. Und ich glaube, das kann schon richtig eklig werden.
glaube ich auch. Bei Berrettini, ich meine, der hat auch jetzt wieder so ein bisschen angeknüpft, ja, aber der ist auf Rasen ultra gefährlich, hat es immer gezeigt, war schon im Halbfinale, meine ich, gegen Federer mal verloren, hat im Finale schon gestanden. Also ja, in den Gegner, den man sich nicht für die zweite Runde hofft.
Ansonsten ist in dem Part noch Shelton dabei. Da sage ich klar, wenn der halt einen Lauf schiebt und alles trifft, dann ist er natürlich auch gefährlich mit seinem Spiel, mit seinem Aufschlag, mit seinem aggressiven Spiel. Muss mal gucken, ne, wie er reinkommt und wie er trifft.
Ja.
Aber ist auch auf jeden Fall einer, auf den man gucken muss. Dann, wenn wir weitergehen, dann kommen wir ins Achtel von Medvedev, der auch schon seine erste Runde gewonnen hat, und Struff, der auch schon weiter ist. Und da haben wir noch dabei, vielleicht als ja, Favoriten in diesem Part, sind Dimitrov und Wawrinka vielleicht auf dem Belag. Ich weiß es nicht. Ja, Wawrinka natürlich auch jetzt schon ein stolzes Alter von 39. Gucken, wie viele Runden der durchhält. Aber das sind jetzt vielleicht in dem Part so
Ja, und da kann
meine
ich so
Favoriten.
für alle, die Tennis, so die Ästhetik lieben, guckt euch Dimitrov an. Also für mich der ja, schönste zuzuschauende Spieler auf Rasen. Also er ist eine Augenweide, muss man einfach mal sagen. Sein Spiel auf Rasen, ja, da kann man sich einfach super viel abgucken. Ja, finde ich total geil, dem zuzugucken. Kann man nur jedem jungen Spieler, wenn man sehen will, wie man auf Rasen spielen kann. Es erinnert so ein bisschen an dieses Classic Oldschool Tennis, wie er spielt. Da gucke ich das, wenn ich sehe, dass der spielt, das mache ich immer sofort an. Finde ich total geil.
Gehen wir weiter ins nächste Achtel von Alcaraz, der auch gerade eben schon gewonnen hat, der den Center Court quasi
unserem
eröffnet hat,
Herren
ne?
Bereich
Genau.
eingeweiht hat und hat gegen Marc Loyal gespielt. Vielleicht da auch eine witzige Story, die haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Waren wir auf einem Turnier in Österreich und Marc Loyal ist da relativ früh bei dem Jugendturnier ausgeschieden und hat in der Ballwand gehockt die ganze Woche. Und wir haben dann irgendwie jeden Tag da gesehen, haben gedacht, so, oh Mann, ey, der junge Kerl da irgendwie gammelt dann den ganzen Tag rum, ist auch nicht so geil irgendwie. Und hat sich dann das Finale angeguckt von der, aus der Ferne. Und ja, jetzt ist er. Ist der gleiche Jahrgang wie Alcaraz und jetzt stand er mal in der ersten Runde im Hauptfeld von Wimbledon, hat Ja, habe ich
gegen
auch gerade ein
Halle
bisschen
gespielt.
nebenher geguckt, hat solide gespielt. Ich glaube, Alcaraz, ich sag mal so, ist noch nicht so richtig ins Rollen gekommen. Spricht natürlich auch für seine Qualität, dass er so ein Match gewinnt, vielleicht nur mit, ich sag mal ganz vorsichtig, mit angezogener Handbremse. Ja, erinnert an so die Topstars, die das alle so machen. Ja, dass man in der ersten Runde so noch durchkommt, relativ entspannt. Ja, aber ist auf jeden Fall eine geile Geschichte mit dem La Marc Loyal. Hätte ich niemals gedacht, dass er so weit schafft. Ja, auf dem Center Court in Wimbledon.
Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du das vor dir gerade liegen hast, da ist jetzt keiner dabei, bei dem ich jetzt sagen würde, der könnte dem Alcaraz da jetzt gefährlich werden.
Nee, habe ich auch nicht das Gefühl. Vor allem muss man aber sagen, Alcaraz hat es auch gezeigt, er kann auf Rasen einfach auch stark spielen. Letztes Jahr gewonnen. Den darf man nicht unterschätzen. Wir haben auch vor French Open gesagt, mal gucken, wie Alcaraz so ist. Der hat sich irgendwie von Runde zu Runde gesteigert und ich glaube, auch auf Rasen ist der brandgefährlich natürlich. Ja. Habe ich ja vorhin schon gesagt, für mich einer der Top-Favoriten. Ja.
Ja, gehen wir weiter in die ins Achtel von Ruud, der auch schon seine erste Runde gewonnen hat.
Das finde ich geil,
Trotzdem
weil
glaube ich,
eher, weil er sagt ja immer,
ja.
Rasen ist nur für zum Golfspielen da. Ja, dass er die erste Runde jetzt gewonnen hat, hat er ja traditionell auf Rasen eigentlich immer nie so gute Ergebnisse gemacht.
Ja.
Hat die erste Runde schon gewonnen, ne?
Hat die erste Runde schon gewonnen.
Ja.
Und hier glaube ich, dass dieses Achtel so offen ist wie kein anderes, weil da ist jetzt keiner dabei, bei dem ich sage, so, okay, der marschiert hier durch. Natürlich, Tommy Paul ist dann auch einer dabei, der auf Rasen sehr, sehr stark gespielt
Und
hat.
auch gute
Und vor allem auch der
Ergebnisse.
junge.
Ja, und gute Ergebnisse gemacht hat Tommy Paul auf Rasen. Ne? Also ich glaube, dass der dem Ruud richtig gefährlich werden kann, wenn er nicht sogar für mich da favorisiert ist.
Welchen Spieler meinst du?
Tommy
Habe ich
Paul,
richtig
Tommy
verstanden?
Paul.
Tommy Paul, ja.
Ja.
Aber der muss sich dann erstmal durchsetzen, wenn es soweit kommt, gegen Manjik. Der 18-jährige Tscheche, boah, ich glaube, der kann auch ganz, ganz gefährlich werden. Das ist für mich so ein kleiner Geheimfavorit,
Ah,
auf jeden
okay, dann
Fall.
müssen wir auf dem Zettel haben. Okay.
So, gehen wir weiter
Ja.
ins fünfte Achtel. Und zwar das von Rublev. Da haben wir auch noch Tsitsipas mit drin, der mittlerweile an Position 11 gesetzt ist. Also gar nicht mehr unter den ersten 10. Das ist natürlich auch irgendwie krass.
Ja, muss sagen, das ist natürlich die
Und
Setzliste
dann.
von Wimbledon ist, die orientiert sich ja auch an den Ergebnissen der letzten Jahre. Das heißt, sie haben ja so ein bisschen ihre individuelle Setzliste. Da gab es ja schon dieses Kuriose, dass
Ja.
jemand an 1 gesetzt war, obwohl er eigentlich die 2 der Welt war. Ja, also weil das Ergebnis vom letzten Jahr, zumindest aus meines Wissens, ist das, wird das noch berücksichtigt. Ja, aber Tsitsipas hat ja, ja, haben wir schon häufiger gesagt, ich bin mal gespannt, wie er auf dem Rasen zurechtkommt. Mit seiner einhändigen Rückhand, die auf Sand stark ist. Auf Rasen bin ich da immer so ein bisschen. Weiß ich jetzt nicht.
Ja, da sind aber auch nochmal zwei, drei dabei, die ganz, ganz gefährlich sind, nämlich Musetti und auch Korda.
Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz harter Brocken hier, dieses Achtel.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Also ich glaube, das ist sehr, 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 sehr offen und echt eine harte Nummer.
Ja, Musetti hat auch gut gespielt hat, glaube ich, im Finale, war das in Queens? Ah. Ich glaube,
Musetti?
ja.
Ja, hat im Finale gespielt.
Genau, gegen Tommy Paul. Also ich sag
Gegen Tommy Paul.
richtig, genau, ich sag, dass Musetti auch mit seinem Spiel viel Rückhandslice und allem drum dran auch für Rasen einfach gemacht ist, bewegt sich sehr elegant, hat eine super Beinarbeit. Also sieht man selten am Boden liegen auf Rasen. Das ist immer schon ein Zeichen, dass man sich gut belegen kann, bewegen kann.
Ja.
Sag ich auch, wird ganz schwierig, dieses Feld dafür. Wo waren wir jetzt? Da fällt mir der Name nicht mehr ein.
Für Rublev und
Ja, genau.
Tsitsipas.
Bei dem ist ja sowieso Sand im
So.
Getriebe beim Rublev. Ja.
Gehen wir zu Zverevs Section. Der hat es auch ganz schön schwer, finde ich. Also er spielt jetzt erste Runde gegen Caballes Baena. Das glaube ich ist nicht die große Hürde in Spanien. Aber dann würde er auf wahrscheinlich auf Giroud treffen, der Amerikaner, der bisher auch sehr, sehr gut auf Rasen gespielt hat, der auch so ein ganz klassisches Spiel hat und der sehr
Ja.
flache Schläge hat. Ich glaube, der es wird schwer. Und dann vor allem mein Geheimfavorit, Jack Draper.
Oh ja,
Der
also.
Linkshänder, der schon die ganze Rasensaison unglaublich stark gespielt hat. Und ich glaube, der hat so ein Selbstbewusstsein. Der hat sein erstes Turnier jetzt gewonnen auf Rasen. Und ich glaube, das ist ein harter Brocken, den er
Ja.
ganz früh bekommen kann.
Genau, also mit Jack Draper und der erste Name nochmal, sorry, ich bin gerade irgendwie ein bisschen durch
Giron.
Giron, genau. Der hat auch in Halle gut gespielt, der Marc Giron und Jack Draper. Also gerade Jack Draper sehe ich als unfassbar gefährlich, weil er mit seinem Linkshänderaufschlag und dieses harte Spiel, was der hat, hat ja auch in Queens direkt erste Runde. Nee, er kam ja aus Stuttgart. Stuttgart hat er gewonnen, meine ich, gell? Der Draper.
Genau.
Und der hat dann in Queens direkt erste Runde gegen Alcaraz gewonnen. Also, das muss man erstmal hinkriegen. Klar, Alcaraz dann irgendwie so ist natürlich schwierig, wenn du direkt erste Runde gegen einen Tunesier spielst, der schon fünf, sechs Matches in den Knochen hat. Aber da denke ich auch, dass der Draper ein kleiner Geheimfavorit sein könnte, für weit zu kommen in der zweiten, in die zweite Woche. Ja.
Und dann sollte er sich ja durchsetzen, dann würden wahrscheinlich Spieler wie Fritz oder Tabillo warten, die auch eine super Saison gespielt haben. Also beide haben einen Titel gewonnen auf Rasen.
Ja.
Ja, ich glaube, Tabillo hat auf Mallorca gewonnen und Fritz hat letzte Woche in Eastbourne gewonnen. Also der hat eine sehr, sehr harte Auslosung mit Zverev.
Wobei ich sage, ich leg mich bei Zverev auch fest, muss ich sagen, er hat einfach das Selbstbewusstsein, dass ich sage, er kommt, ich sage, Zverev kommt ins Halbfinale. Das
Okay,
sage
das
ich
ist
mal,
mal
ja.
eine Ansage. So, dann kommen wir ins Vorletzte, die vorletzte Section. Da haben wir Purkac. Purkac, der auf jeden Fall auch für mich ein Favorit ist, der weit kommen kann, der eine super Rasensaison gespielt hat, sein Spiel ist gemacht für Rasen. Glaube ich, ein ganz gefährlicher Spieler. Ansonsten Demi Nauer ist noch einer, auf den man gucken muss, der einfach zu letzter Zeit sehr stark gespielt hat und
Ja.
Der, glaube ich, auch das Händchen hat, um einfach auch ja, das Spiel gut zu handeln, diese schnellen Bälle. Und da muss man schon auch geschickt sein auf dem Rasen. Also nicht nur harte Schläge haben, man muss auch sehr geschickt sein, wenn man
Ja.
eben nicht der Aufschlagriese ist. Ansonsten ist jetzt auch keiner dabei, bei dem ich sage, okay, das ist jetzt für mich irgendwie ein Geheimfavorit. Da sehe ich schon, wahrscheinlich Hurkacz, sehe ich da, der sich da durchsetzen wird.
Ja, also gerade auf Rasen mit seinem Aufschlag und seinem aggressiven Spiel mit seiner starken Vorhand und allem drum dran sehe ich es auch. Wobei ich also das wäre für mich die allergrößte Überraschung, wenn der Hurkacz wirklich den großen Wurf macht und damit meine ich jetzt mal weiterkommt als Viertelfinale oder Halbfinale, dass er es im Finale schafft, kann ich mir bei ihm nicht vorstellen, weil bei mir fehlt bei ihm so das letzte Etwas, so der letzte, sag ich mal, die letzte Aggressivität fehlt mir bei ihm, bei seiner Persönlichkeit. Ich habe schon, ist einfach zu lieb, ja,
Ja, ich
dass
weiß,
er
was du
da den
meinst.
letzten Schub macht, um da weit zu kommen. Aber vielleicht überrascht er mich jetzt dieses Jahr. Vom Spielerischen her auf Rasen hat er ja alles, was man braucht, um da weit zu kommen. Ja, also ich bin da auch, wie gesagt, wir haben es ja schon vorhin gesagt, dieses Jahr so offen wie noch nie.
Ja, und zu guter Letzt, das
Djokovic
letzte
unten.
Achtel von
Ja.
Djokovic, da ist noch Rune dabei. Bei Djokovic muss man natürlich gucken, wie er sich jetzt nach seiner Verletzung ja, gibt, aber er meinte, er ist schmerzfrei und das ist schon mal auch ein gutes Zeichen.
Ja.
Rune hat jetzt auch keine besonders starke Rasensaison gespielt, weil es jetzt auch nicht auf sein Spiel so für den Rasen gemacht ist, keine Ahnung, wird sich zeigen. Und ansonsten ist da jetzt auch keiner dabei,
Ja.
bei dem ich jetzt sagen würde, wow, er hat irgendwie eine unglaubliche Rasensaison gespielt oder ist irgendwie da ein Rasenspezialist oder ein Geheimfavorit. Ich glaube schon, dass sich da wahrscheinlich einer der beiden durchsetzen wird.
Ja, also ich denke, ich sage immer bei Djokovic, den darf man niemals abschreiben. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Das muss ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn der spielt, ist der fit und der kann der spielen. Ja, das und da ist der brandgefährlich. Der kann das auch gewinnen. Ja, ich glaube, dass ihm vielleicht so diese Saison das Ticken Selbstbewusstsein fehlt, diese Selbstverständlichkeit, die engen Matches auch zu gewinnen, dass man das einfach braucht und das fehlt ihm ja dieses Jahr noch kein Turniersieg, der Djokovic. Und hat natürlich jetzt bei den French Open bitter zurückziehen müssen wegen Verletzungen. Jetzt eine Knie-OP war an, also ich bin jetzt kein Mediziner, aber kann jetzt kein großer Eingriff gewesen sein, weil er jetzt nicht wochenlang ausgefallen ist, sondern er konnte halt relativ zügig wieder
Ja.
weiter trainieren und kann jetzt auch wieder Wimbledon spielen. Also glücklicherweise für ihn, dass er da jetzt direkt wieder Fuß fasst. Und wenn er spielt, ist er brandgefährlich. Und bei Rune sage ich, eine durchwachsene Saison. Für mich einfach fehlt die Reife im Kopf. Er dreht für mich viel zu häufig am Rad. Und deswegen wird sich da der Djokovic, wenn er gut spielt und den Kopf, kühlen Kopf bewahrt, wird er sich da durchsetzen. Ja. Eine Sache hat man
So.
ja noch, wahrscheinlich das letzte Turnier von Sir Andy Murray. Ich glaube, er
Oh
wollte
ja,
sich
stimmt.
relativ lange, ich weiß gar nicht, ob er jetzt Einzel spielt oder nicht, er wollte sich das relativ lange offen halten. Vermutlich sein letzter Auftritt in Wimbledon oder wahrscheinlich ziemlich sicher. Er wird aber auch Doppel an der Seite seines Bruders auftreten. Also muss man einfach auch
Und
sagen,
auch in Olympia, ne?
ja, genau. Also ich sag, sein letzter Sommer ist ja jetzt, der bricht ja jetzt an. Das hat er, glaube ich, ja schon angekündigt. Also höchstwahrscheinlich sein allerletztes Mal Wimbledon. Also kann man auch nur den Hut vorziehen. Und ich glaube, das werden sehr emotionale Spiele, weil ich gehe mal davon aus, wenn Murray wirklich Einzel spielt, dann wird er, bin ich mir ziemlich sicher, auf dem Center Court spielen. Und da wird er dann verabschiedet werden. Also Leute, schaltet ein.
Ja.
Ich glaube, ich habe geguckt, ich war echt überrascht. Amazon Prime überträgt ja. Und kann man sich dann alle Spiele angucken. Habe ich heute schon mal eingeschaltet. Ja, ich bin gespannt auf den Wimbledon, weil es wirklich, wie Zverev ja sagt, so offen ist wie noch nie bei den Herren.
Ja, absolut. Ich bin auch gespannt. Und diesmal haben wir uns heute mit einem etwas ausführlicheren Update gemeldet. Hatten einiges zu erzählen, einiges zu besprechen.
Genau.
Und ich glaube, wir werden jetzt auch die nächsten 2 Wochen intensiv Wimbledon verfolgen und mal gucken, ob wir mit unseren kleinen Tipps hier richtig liegen. Aber sag doch vielleicht nochmal, lass uns doch beide tippen.
Ja,
Wer
ich
gewinnt
wollte gerade sagen,
Wimbledon?
wir müssen ja einen Tipp müssen wir abgeben, wer es macht, ja.
Willst du starten?
Ja, ich glaube, der leichte Tipp wäre Sinner oder Alcaraz. Ich will das aber nicht mitgehen. Ich sage, es wird einer, mit dem man nicht rechnet, so Dings, und ich sage, der Zverev gewinnt.
Okay.
Was
Ich gehe
denkst
den
du?
leichten Tipp. Ich sag, Sinner gewinnt. Ich
Sinner,
glaube, der
ja.
hat einfach nur eine Rechnung. Ja, ich glaube, der hat noch eine Rechnung offen. Der hat
Ja.
noch nie Wimbledon gewonnen. Der hat noch eine Rechnung offen mit Alcaraz. Und ich glaube, das gibt mir vielleicht dieses letzte Quäntchen nochmal extra Motivation. Wer ist dein Geheimtipp? Sagen wir einfach jetzt mal von den Nachwuchsspielern oder auch ja, aus der zweiten Reihe. Muss nicht unbedingt Turniersieger sein, aber der am weitesten kommt.
Boah,
Jetzt starte
das,
ich. Du hast eben gestartet.
ja, sag du mal.
Ich sag, dadurch, dass Draper auf Zverev trifft, nehme ich nicht Draper, sondern ich nehme Mendžík,
Mendžík, oder oh, siehst du,
den
da hätte ich jetzt
Tschechen.
niemals dran gedacht, den zu nehmen. Ich finde es ganz schwierig. Wow, jetzt stellst du mich vor eine Aufgabe, da müsste ich wirklich mal kurz überlegen, aber ich hätte jetzt gesagt, eigentlich Draper, aber da der halt auf Zverev trifft, da würde ich meinen eigenen Tipp fast schon kaputt machen.
Ja.
Dann muss ich sagen, ich würde sagen, wenn er seine Form beibehält, dann würde ich dem Musetti die Chance geben, dass er sehr weit kommen
Okay.
kann. Ja.
Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob unser ganzes Gelaber hier überhaupt was auch Gehalt hat und ob wir was Gutes hier tippen können oder ob das nur Quatsch ist, was wir erzählen.
Genau, wir werden
Schauen wir
sehen.
mal.
Ja. Okay, dann ja, wünschen wir allen wahrscheinlich so bei den meisten Zuhörern das nächste Woche so letztes Medienspielwochenende. Ich habe ein bisschen geguckt, viele Spielverlegungen gestern oder jetzt am Sonntag, der 30.06. super schlechtes Wetter. Ich habe gesehen, viele Matches wurden verschoben auf einen Samstag, was weiß ich. Aber so die letzten 2 Wochen Medienspiele, haut noch mal alles raus, was geht, genießt es noch
Ja.
mal, weil dann beginnt ja erstmal wieder gar nichts. Das ist ja auch so ein Thema, muss man sagen, kann man die Medienspiele nicht mal ein bisschen nach hinten verlegen. Aber also ich will jetzt kein neues Fass aufmachen. Letzten Spiele genießt und wir hören uns dann wieder zeitnah mit Updates aus Wimbledon und vielleicht sogar auch mehr. Macht's gut.